Oh, der Gast, der bereitet sich anscheinend noch vor. Was ist denn da los? Musst du noch mal ein bisschen was nachgucken, Clemens?
Wie kommst du jetzt da drauf? Ich bin sehr, sehr gut vorbereitet, selbstverständlich.
Ja? Ja, sehr schön. So lobe ich mir das hier, ja, bei der schwarz-gelben Runde. Erstmal schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und mit dabei seid zu Episode 2 und vielen, vielen Dank für all eure Unterstützung und die ganzen Rückmeldungen nach der ersten Ausgabe. Das war wirklich phänomenal und ich bin total geplättet. Ich komme zeitlich teilweise gar nicht hinterher. Ich würde euch allen gerne antworten, aber es funktioniert einfach gar nicht, weil ich nicht weiß, wo ich die Zeit hernehmen soll. Und ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Wenn du ein neues Projekt startest, übermannt dich das teilweise dann auch, weil du hast ganz viele Ideen und möchtest ganz viel auf die Beine stellen, aber die Zeit reicht einfach nicht aus?
Ja, wobei man sagen, also ja, kenne ich, Komma, aber ich bin dann meistens so, wie kann man das sagen, so dankbar fürs Feedback, dass ich teilweise ungesunde Zeiten dann damit verbringe, darauf einzugehen. So, ich weiß jetzt nicht, welches Ausmaß das bei dir bislang eingenommen hat, aber ja, gerade bei neuen Projekten, wenn die dann in Anführungszeichen durch die Decke gehen, ja, ist das schon sehr, sehr cool.
Ja, es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ich kann sagen, dass ich sowieso eher der Typ bin, der gerne spät arbeitet. Habe ich vor einiger Zeit, habe ich mir überlegt, eigentlich ist das ja gar nicht so gesund, sollte man nicht machen. Ja, man sollte abends nicht mehr arbeiten. Aber jetzt in den vergangenen 10 Tagen ging das gar nicht mehr anders. Also ich habe oft bis 2, 3, 4 Uhr teilweise gearbeitet, um mit den Sachen hinterherzukommen. Weil der große Vorteil ist natürlich, nachts stört dich niemand. Ja, also nachts ruft keiner an, nachts schreibt keiner eine Nachricht, nachts kommt keine E-Mail rein. Also du kannst eigentlich ganz in Ruhe, kannst du deine Sachen abarbeiten. Machst du das auch oft spät noch oder bist du dann doch eher der Frühaufsteher?
Als Vater von 2 kleinen Kindern ist es nicht anders möglich, beides zu sein. Frühaufsteher und Spätarbeiter. Das ist tatsächlich seit roundabout 4 Jahren so meine Lebensrealität, weil sonst Job und Familie sich in meinem Fall nicht vereinen lassen. So, aber ja, produktivste Arbeitszeit ist auch für mich auf jeden Fall irgendwie so die Zeit zwischen 20 und 23 Uhr. Das ist, die genieße ich in der Regel sehr. Das mache ich so 2, 3 Mal die Woche, würde ich sagen. Sehr genießen ist auch, ja. Manchmal ist es auch ein bisschen Fluch dabei, aber das führt zu weit weg vom eigentlichen Thema.
Ja, aber das ist ja hier jetzt im Prinzip Standard. Ich muss mal gerade beginnen mit ein paar Grüßen. Und zwar, Waldemar hatte mir geschrieben, schon vor der ersten Sendung, ja, er wäre auf dem Weg in den Urlaub. In Nordrhein-Westfalen sind ja Herbstferien. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wo er genau wohnt. Aber ich soll seine Kinder Theo und Johann grüßen. Und die wären irgendwie im Auto unterwegs und dann würden sie das da hören. Aber das Problem ist, ich habe mich jetzt schon um eine Woche vertan. Ich habe letzte Woche vergessen, das vorzulesen. Also ich weiß nicht, ob er gerade auf dem Rückweg ist. Das wäre natürlich dann passend. Und ich habe bei einer meiner Lieblingsmannschaften außerhalb des BVB, nämlich bei den Eisadlern, habe ich Köppi getroffen nach dem Spiel. Der hat sich bedankt, dass ich da was moderiert hätte, viele Jahre. Dann sage ich, es gibt doch was Neues. Kannst du auch mal reinhören. Und ja, jetzt muss ich kurz noch ein Paket aufmachen, denn Heiko hat mir was geschickt. Jetzt muss ich mal gucken, dass mir das hier nicht runterfällt. Ich zeige das gerade mal. Ihr seht, klassisches Paket, ja, von irgendeinem Lieferservice, den ich jetzt namentlich natürlich nicht nenne. Und ich weiß nicht genau, was drin ist. Er hat von Nervennahrung gesprochen. Ich mache das jetzt hier mal auf.
Das kann man rund um BVB-Spiele grundsätzlich gut gebrauchen.
Ja, hast du gestern Abend auch ordentlich gefuttert?
Ich saß am Schreibtisch und da habe ich meine Futtervorräte über den Tag auch gebraucht gehabt. Aber Samstagabend ging mir das so. Das war aber zumindest in der ersten Halbzeit eher Frustessen als Nervennahrung.
Ja, da sprechen wir gleich natürlich auch noch drüber. Aber vielleicht kann man es hören. Ja? Es ist ein großes Paket mit ganz vielen Keksen. Ja. Vielen, vielen Dank an Heiko. Und ich muss natürlich dann gucken, dass ich die auch an Freunde verteile. Wir haben gestern Abend hier bei mir das Spiel gesehen und ich nenne ihn jetzt mal Simon. Simon hat einen Nudelsalat gemacht, ja, vom Allerfeinsten. Also wirklich, wirklich vom Allerfeinsten. Magst du Nudelsalat, Clemens? Und wie machst du Nudelsalat?
Okay. Ich finde Nudelsalat in Ordnung. Meine Schwiegermutter macht sehr exzellenten Nudelsalat. Den kann man essen. Ich habe aber auch schon echt fiesen Nudelsalat gegessen und bin eher so, also bin beim Essen so größer als und würde mir niemals selber Nudelsalat machen.
So. Oh, ja. Okay. Ja. Bist du dann eher Typ Kartoffelsalat oder grüner Salat?
Eher grüner Salat, ja.
Naja, okay, also sehr gesund unterwegs. Bist du auch jemand, der joggen geht oder sowas?
Auf gar keinen Fall.
Joggen.
Ja. Okay, Joggen ist wirklich so, also ich respektiere alle Menschen, die das machen und es irgendwie schaffen, diese Eintönigkeit des Laufens irgendwie dann eine Begeisterung für zu empfinden. Ich habe das, keine Ahnung, wie häufig in meinem Leben ausprobiert, bin jedes Mal nach der ersten Runde zu der Erkenntnis gekommen, wie viel langweiliger kann es eigentlich noch werden? Das ist nichts für mich. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Menschen, auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die das sehr intensiv machen und da totale Begeisterung für empfinden. Hut ab an euch. Ich bin da raus.
Ja, weißt du, was ich dabei so schlimm finde? Das ist unfassbar langweilig.
Ja,
also du läufst ja dann auch oft die gleichen Strecken und dann sagen die Leute, ja, wir hören dabei irgendwie Podcast. Das ist natürlich eine sehr gute Nummer, ja, solange es die schwarz-gelbe Runde ist. Aber ich weiß nicht, also ich finde, da passiert ja nichts. Und dann läufst du geradeaus, dann läufst du vielleicht mal eine Kurve und dann läufst du mal irgendwie hoch und runter. Es ist elendig langweilig. Und ich verstehe auch nicht die Leute, die dann sagen, ja, komm doch mit, dann können wir uns unterhalten.
Halten. Wie geht das?
Also da kriege ich da gar keine Luft mehr.
So.
Also, ja, Leute, tut mir leid.
Also auch so Laufgruppen und so. Also, wenn schon, dann will ich wenigstens mein Tempo. Ich bin über 2 Meter groß, habe lange Beine. So, wenn ich mal laufe, dann auch bitte mein Tempo und nicht irgendwie mit anderen Menschen, deren Tempo ich mir dann. Nein, passiert nicht.
Ihr merkt, wir sind mittendrin im Vorgeplänkel und ich weiß, ja, viele sagen, es darf nicht vorgeplänkelt werden. Das interessiert mich nicht. Hier in diesem Format könnt ihr problemlos vorspulen. Bei YouTube gibt's Kapitelmarken und natürlich auch überall da, wo ihr die Audiovariante hört. Also überhaupt gar kein Thema. Und ich muss auch kurz erzählen, was das Laufen angeht. Gestern war auch Ursula hier. Den Charakter Ursula kennt der ein oder andere, der hier schon reingehört hat. Und die war laufen und da hat sie mich gefragt, was denkst du, wie viele Kilometer habe ich geschafft? Und da habe ich gesagt, ja, 8,9. Ja, die hat aber tatsächlich irgendwas zwischen 11 und 12 geschafft. Und das war echt, fand ich bemerkenswert, weil sie sagt, ja, ein Halbmarathon, das ist ja kein Problem. Kann ich ja dann bestimmt auch laufen, ohne zu trainieren. Also da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und ich war am Sonntag nach dem Spiel gegen die Bayern, war ich mit Ursula bei Sorbinho. Das ist ja mein Lieblingsbrasilianer auf der Hohen Straße, auf der ganz Hohen Straße in Dortmund. Und da kam Sebastian Kehl rein. Ja, aber was ich wirklich dann sehr gut finde, der hat respektiert, dass wir Privatsphäre haben wollten. Der hat also die Promis nicht angequatscht. Fand ich sehr, sehr gut. Nein, Spaß beiseite. Clemens, wann warst du das letzte Mal in einem Podcast zu Gast? Das muss ich natürlich jetzt mal wissen.
Saisonrückblick beim geschätzten Kollegen Cut. Saisonrückblick beim geschätzten Kollegen Max beim Rasenfunk.
Ah ja, den schätze ich tatsächlich auch sehr. Ein Kollege, der über viele Jahre jetzt schon, ich weiß nicht, es müssten so 12, 13, 14 Jahre sein auf jeden Fall, ein tolles Projekt auf die Beine gestellt hat. Da könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne reinhören, weil Max auch viel Breite bietet, viel Themenbreite. Er ist ja dann auch irgendwann richtig in den Frauenfußball eingestiegen. Also ich finde das sensationell, was er da macht.
Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, auf der ganzen Welt, der wirklich es schafft, scheinbar jedes Bundesligaspiel in ganzer Länge sich anzugucken. Ich bewundere das unglaublich. Weil jetzt kommt eine kleine Beichte. Ich bin zwar ein großer BVB-Fan, ich finde Fußball so okay. Also so mein Sport ist so wie bei der wie Handball ist bei mir das Basketball. Finde ich den deutlich, deutlich besseren Sport. Fußball, wenn nicht der BVB beteiligt ist, läuft bei mir sehr selten. So, und dann noch Bundesliga. Also, boah, Respekt. Und ich finde, das macht auch die Qualität dieses Podcasts aus, dass er wirklich ein Wissen über die Bundesliga besitzt. Ja, das sucht meiner Meinung nach seinesgleichen.
Ich habe das ja auch schon mal erzählt, dass ich früher deutlich mehr Fußball und vor allem auch Fußball-Bundesliga geguckt habe, aber viele Spiele holen mich dann einfach nicht mehr ab. Ist aber schon interessant, wenn man da mal samstags abends irgendwo unterwegs ist und dann läuft das Topspiel der zweiten Liga, dann packt mich das gefühlt irgendwie mehr als andere Spiele. Das hat natürlich auch damit zu tun, in welcher Zeit man aufgewachsen ist und welche Mannschaften damals dann auch in der Bundesliga gespielt haben. Und dann ist da die Hütte natürlich auch immer voll, ja. Jetzt vergangene Woche hat Bochum, glaube ich, zu Hause gegen Hertha gespielt. Also das ist natürlich dann schon schön anzugucken. Also müssen wir nicht drüber reden. Das macht dann schon Spaß.
Auch Samstag 20:30 finde ich an dem Punkt, da kommt auch wieder der Familienvater vielleicht irgendwie durch, aber das finde ich auch eine super Uhrzeit. So, alle Kids in dem Bett und wenn man dann da irgendwie so rumlümmelt, dann kann man, das ist, wie du richtig sagst, das spielen echt manchmal Mannschaften, die ich mir sehr, sehr gerne auch in der Bundesliga wünschen würde, die es da aber jetzt schon leider seit längerer Zeit nicht mehr reingeschafft haben. Und das ist deutlich interessanter als Augsburg gegen Hoffenheim oder, ja, ich will jetzt nicht
nach Zeit. Das gibt's also nicht, dass du ausgerechnet dieses Spiel nennst. Also da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass du Augsburg und Hoffenheim.
Man hätte, aber das Problem der Bundesliga ist, man hätte auch noch wirklich, wirklich viele andere Vereine nennen können. So, und das ist nicht gut.
Nein,
das ist Fansicht.
Aber wir sprechen ja heute und in diesem Format immer über Borussia Dortmund. Das ist das Positive. Und oh, ich muss hier das Fenster noch zumachen, weil so hört man die Autos, die hier vorbeifahren. Kleinen Moment, ich fahre mal eben aus dem Bild raus. Und komme schwupps wieder ins Bild reingefahren. Also, jetzt ist auch das Fenster zu. Ich wusste, eine Kleinigkeit habe ich vergessen, aber gut, es passiert halt manchmal. Also, wir sprechen heute ganz konkret natürlich auch über die Spiele der vergangenen Tage, das Auswärtsspiel bei Bayern München, das ist ja logisch, denn das hält noch so ein bisschen nach. Ja, da gab es ja dann große Diskussionen auch über die Leistung des Schiedsrichters und auch über die taktische Einstellung von Niko Kovac, da haben viele drüber diskutiert. Ich nehme an, da hast du dir auch schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Dann gab es gestern dieses Spiel in Kopenhagen, was der BVB bis auf eine Phase so vor der Pause, eine Viertelstunde, 20 Minuten eigentlich schon größtenteils unter Kontrolle hatte. Und wir sprechen sehr ausführlich über das, was ansteht Ende November, über die Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund. Und natürlich gibt es auch etliche Hörerfragen, da möchte ich mich nochmal bedanken. Und das ist ein wichtiger Hinweis, den ich jetzt direkt mal raushaue. Wie könnt ihr dieses Format unterstützen? Da haben viele Leute gefragt. Erstmal folgt dem wichtigsten sozialen Kanal. Das ist in diesem Fall Instagram. Ich bin zwar auch bei TikTok unterwegs, aber da lade ich das Video dann auch immer nur hoch. Also das ist eigentlich gar nicht mein Medium, aber mir wurde gesagt, soll man mal machen. Und ein paar Leute gucken da tatsächlich auch rein. Dann abonniert sehr, sehr gerne den YouTube-Kanal. Und falls ihr die Audio-Variante hört, da ist es natürlich schwieriger, die Leute zu erreichen. Bei YouTube geht das dann über den Algorithmus, über viele Kommentare, über viele Likes. Also seid da sehr, sehr gerne aktiv und beteiligt euch auch an den Diskussionen. Hinterlasst einen Kommentar, hinterlasst eine Rückmeldung, auch wenn euch etwas nicht gefällt, sehr, sehr gerne. Und ihr habt bislang die Möglichkeit, über zwei Wege auch dieses Format finanziell zu unterstützen. Das ist einmal die ganz normale Banküberweisung, da findet ihr die Infos auf schwarzgelberunde.de und es gibt auch die Option, über PayPal zu unterstützen und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal herzlich bedanken für alle, die das bislang getan haben, in einem Ausmaß, das ich so nicht erwartet hätte. Ich muss natürlich schauen, dass ich dieses Ding hier auch auf finanziell sichere Beine stelle, also gucke ich dann mal, ob der ein oder andere Sponsor hinterher sagt, das ist für mich ein interessantes Format und ich möchte das sehr, sehr gerne unterstützen und supporten. Also falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, ihr wisst ja, wie das läuft, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne melden unter info@schwarzgelberunde.de. Und falls jemand von euch weiß, wie ich irgendwie Poster gut gestalten kann, meldet euch auch. Das ist nämlich das nächste Thema. Ich möchte ein paar Poster aufhängen hier in Dortmund. Der ein oder andere wird ja sagen, okay, ich habe vielleicht ein Geschäft, da kann ich das aufhängen. Da könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne bei mir melden. Überhaupt gar kein Problem. Und die Infos zum PayPal-Kanal sozusagen, die findet ihr auch in den Shownotes bei YouTube. Unter jeder Ausgabe gibt's da die passende Info, den richtigen Link. Und natürlich, ihr müsst nicht viel Geld spenden. Ja, eine kleine Spende reicht auch. Also ich möchte euch nicht das Geld aus der Tasche ziehen, aber wenn ihr sagt, das ist eine gute Sache, das macht mir Spaß, dann tut das sehr, sehr gerne. Ein ganz kleiner Betrag reicht auch aus. Ihr könnt das monatlich tun oder einmalig. Monatlich ist natürlich umso besser, da werde ich nicht Nein sagen. Clemens, du musst dich mal kurz vorstellen. Ich habe dich nicht mal mit kompletten Namen angesprochen. Also welche Rolle hast du eigentlich und was machst du? Oh, jetzt bist du leise. Du hast dich, glaube ich, gemutet. Jetzt musst du dich wieder laut
stellen. Ich wollte dich nicht in deiner Arbeit stören. Deswegen habe ich mein Mikrofon gemutet und dann den klassischen Fehler gemacht, das Mikrofon nicht wieder aufgemacht. Das passiert
kein Problem.
In so einem beruflichen Kontext so ein bis zweimal am Tag. Sehr gut. Mikrofon offen. Dann jetzt auch mit Namen. Clemens Boisseret ist mein Name. Ich bin 35 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Köln. Ich bin BVB-Fan seit immer. Habe seit 2001, glaube ich, eine Dauerkarte auf der Südtribüne. Bin lange in der Fanabteilung aktiv gewesen. Habe mich im Umkreis, würde ich sagen, der aktiven Fanszene bewegt. Bin, wie ihr schon mehrfach erwähnt, mittlerweile Familienvater und deswegen nicht mehr ganz so häufig im Stadion unterwegs. Kommenden Samstag gegen den FC mal wieder. Habe noch bei schwarzgelb.de einige Zeit mitgemacht. Habe da auch einen großen Teil meines Umfelds aus dem Fußballkontext her. Das ist so meine Fansozialisation. Ansonsten würde ich sagen, ich bin Journalist, habe Journalismus studiert, arbeite für die Rheinische Post in Düsseldorf, bin da Leiter einer Abteilung und das ist, glaube ich, alles, was man soweit über mich wissen muss.
Ja, das reicht ja auch für den Moment erstmal aus. Wir testen natürlich heute dann sozusagen deine Expertise und wir wollen der Reihe nachgehen und starten mit diesem Spiel in München. Und das war die große Diskussion. Ja, also was ist der Plan von Niko Kovac in diesem Fall? Und als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich schon wieder gedacht, warum verändert er denn in einem Maße, wo es vielleicht gar nicht nötig ist? Warum ist er eher defensiver orientiert? Hat er Angst? Wir wissen, er ist ein Trainer, der sehr vorsichtig agiert. Und ich kann mich sehr gut erinnern an das Spiel in Barcelona in der Champions League. Da war ich auch im Stadion und da habe ich mir gedacht, jetzt hat er wieder umgestellt, weil er ein bisschen Angst hat. Und dann ist am Ende das bei rausgekommen, was bei rausgekommen ist. Du bist übrigens wieder gemutet. Ja, also ich wollte dich nur darauf hinweisen.
Diesmal hätte ich es auf dem Schirm gehabt. Danke für
den Hinweis. Ja. Und mir wird das nämlich angezeigt, von daher. Aber ja, da, ich will nicht sagen, war ich pessimistisch. Aber ich glaube, und ich bin gespannt, wie du das siehst, dass man bei Bayern München mit Angsthasenfußball in der Regel selten erfolgreich ist. Also wenn du da hinfährst als Heidenheim, als St. Pauli, als ganz kleine Mannschaft, dann kann ich das vielleicht nachempfinden, weil die spielerische Qualität deiner Spieler eventuell nicht so hoch ist. Aber als Borussia Dortmund, mit den Spielern, die man im Kader hat, muss ich sagen, hat mir dieser Ansatz nicht gefallen. Was ist deine Meinung dazu?
Ich habe auf jeden Fall auch exakt an das Spiel gedacht, was du gerade genannt hast. Barcelona auswärts war dasselbe Spielchen. Und ich bin tatsächlich, wir können hier keine Kontroverse, auch wenn das ein Podcast immer bereichert, ausmachen. Ich sehe das ganz genauso. Als Borussia Dortmund sollte man den Anspruch haben, auch in München sich nicht hinten reinzustellen, ausschließlich. Und man sieht ja, was passiert, wenn man das tut, wenn man den Bayern den Ball lässt. Sie sind, das muss man der Company dann auch zugute halten, er hat es ja verstanden, dann eine Mannschaft zu formen, die wirklich am Ball dominiert, dominanten Fußball spielen kann, wahnsinnige Torgefahr ausstrahlen kann, auch wenn der Gegner sich mit 11 Leuten hinten reinstellt. Und du hast dann wiederum in der zweiten Halbzeit ja gesehen, was passiert, wenn du dem was entgegenstellst, wenn du aggressiver wirst, wenn du mutiger wirst, wenn du versuchst, selber das Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern, wenn du Schnelligkeit in dein Spiel reinbringst. Und das muss man ja echt sagen, diese Aufstellung, mit der er da ins Rennen gegangen ist. Also ich weiß nicht, ob wir eine langsamere Mannschaft hätten, eine langsamere Startelf hätten ins Rennen schicken können, als das, was er da auf den Rasen gestellt hat. Und das war nicht schön anzusehen. Umso besser. Und das ist dann wiederum so, jetzt springe ich mal einmal ganz kurz schon mal einen weiter, weil das halte ich Niko Kovac sehr zugute, dass er es eigentlich immer versteht, darauf zu reagieren, festzustellen, er hat das ja auch nachher gesagt, ne, er hätte keine gute erste Halbzeit gehabt. So, und das muss man so sagen, aber er versteht dann ja, seine Fehler zu korrigieren, die Mannschaft gänzlich anders einzustellen und eine Reaktion darauf auszumachen. Das ist was mir in der Vergangenheit häufig bei BVB-Trainern doch gefehlt hat. So, man nennt es, glaube ich, neudeutsch In-Game-Coaching. So, und das finde ich, da überrascht er mich immer mal wieder, weil das war ja in der zweiten Halbzeit wiederum ein gänzlich anderer Auftritt. Umso bedauerlicher, dass wir da am Ende nicht den meiner Meinung nach verdient, ist ein großes Wort, wenn man sich die erste Halbzeit anguckt. Aber die Bayern hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn wir da am Ende mit einem Punktgewinn abreisen.
Ja, ich glaube, sie hätten sich deswegen nicht beschweren dürfen, weil sie es versäumt haben, in der ersten Hälfte mehr Tore zu schießen, weil da waren sie extrem dominant, da haben sie Borussia Dortmund in Phasen auch an die Wand gespielt, der BVB kam kaum hinten raus und das hatte aus meiner Sicht eben auch mit dieser defensiven Herangehensweise von Niko Kovac zu tun. Ich glaube nämlich, dass du so deiner Mannschaft ja auch erstmal vermittelst, und das macht er ja generell, weil er ja ein vorsichtiger Typ ist, ein Typ, der nicht allzu sehr ins Risiko geht. Wenn du dann so eine Aufstellung raushaust, vermittelst du deiner Mannschaft ja dadurch auch etwas im Unterbewusstsein. Ich glaube, dass das eine Rolle spielt, so etwas. Also so eine Kleinigkeit, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Kleinigkeit ist, aber ich möchte mich nicht zu sehr auf die Personalie Pascal Groß einschießen, weil ich finde, das ist ein sympathischer Typ, der auch ein guter Fußballer ist, der aber bei diesem Hochgeschwindigkeitsspiel gegen eine Spitzenmannschaft wie Bayern München mit den Außenspielern, die die haben und so weiter, mit dem Tempo, das sie generell gehen wollen und was sie unter, das hast du auch richtig angesprochen, unter Vincent Kompany auch generell an den Tag legen mittlerweile, das muss man auch sagen, hat er echt gut hinbekommen in den anderthalb Jahren, die er jetzt in München ist. Da finde ich, strahlst du etwas aus, was dann unterbewusst dafür sorgt, dass du dich vielleicht mal eher hinten reindrängen lässt. Und jetzt ist natürlich auch Pascal Groß, du hast die Geschwindigkeit angesprochen, nicht der Spieler, der Sprints gewinnt. Also bei aller Qualität, die er mitbringt. Und da habe ich mich schon sehr drüber gewundert.
Teile ich, und vor allen Dingen, wenn man sich halt anguckt, was wir mittlerweile als Alternativen auf der Bank haben. Also das ist ja, ne, die Zeiten, wo du wirklich gerade eben zusehen musst, dass du 11 Profis irgendwie zusammenbekommst. Die sind ja, haben wir zum Glück ja hinter uns gelassen, hoffentlich für den gesamten Rest der Saison. Auch da wieder, ich kann keine Kontroverse ausmachen. Das ist, ich habe mich exakt das auch gefragt. Ich kann jetzt nicht aus der Erfahrung sprechen an dem Punkt, wie es ist, so als Profi an der Stelle so ins Rennen geschickt zu werden. Aber klar, sportpsychologisch vorstellen kann man sich das total. Ja, wenn du in der Kabine sitzt, die Aufstellung siehst und weißt, okay, wir spielen mit einem Mittelfeld aus Sabitzer, Metscher und Groß, dass das jetzt nicht unbedingt für Hochgeschwindigkeitsfußball steht, während du gleichzeitig Bellingham, Chukwuemeka, Max Beier auf der Bank sitzen lässt, auch Benzebaini auf der Bank sitzen lässt, das wird was mit der Mannschaft machen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und nochmal, ich finde, das hat man wirklich in der ersten Art, es war echt enttäuschend. Das muss man jetzt sagen. Also die Zeiten, dass man irgendwie mit, oder war nicht, ob es die Zeiten jemals gab, aber also ich gehe seit jeher ohne Erwartungen in Spiele bei Bayern München. So, ich habe zu häufig in diesem komischen U-Boot gestanden und habe 4, 5, 6 Gegentore, 6 glaube ich nie, aber 5 Gegentore gefressen, als dass ich da irgendwie großartige Erwartungen an dieses Spiel hätte. Komma, aber es war trotzdem einfach nochmal enttäuschend zu sehen, wie defensiv, wie passiv, wie wenig Lust auf Fußball wie in dieser ersten Halbzeit ausgestrahlt haben. Das war ja Ballbesitz, Ball weg. Ich habe irgendwann in der ersten Halbzeit eine Statistik, ich habe mir Statistikwerte von Gerassi beim Kicker geholt. Der Mann hatte, glaube ich, 13 Ballkontakte und davon waren 9 Fehlpässe. Also 13 Passversuche, 9 Fehlpässe. Das ist nicht Bundesliga-tauglich. So kannst du keinen Fußball spielen. Und ja, Gerassi als Sturmspitze ist dann natürlich irgendwie in einer besonderen Position, aber man muss ja sagen, das Spiel des BVB, wenn es ein Kovac-Spiel gibt, was funktioniert, das ist ja darauf ausgeschnitten, dass unter anderem Gerassi Bälle festmacht, Bälle verteilt, ein Anker vorne sein kann und eben halt ins Spielgeschehen eingreift. Das ist ja keiner, der 90 Minuten lang irgendwie unsichtbar im Strafraum rumtigert, um dann zuzuschlagen, sondern der ist ja involviert. So, Adeyemi war als einziger wirklicher Tempospieler, war meiner Meinung nach erstmal völlig überfordert mit der Formation, mit der Aufgabe, die er vermeintlich bekommen hat. Auch bei dem hat nichts geklappt. So, also im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, im Ballbesitz hat Borussia Dortmund nicht stattgefunden. Und das ist ein Coaching-Fehler, klarer Fall. Und da kannst du wirklich dich bei Gregor Kobel, aber auch in weiten Teilen bei der Defensive der Dreierkette bedanken, dass da nicht noch viel Schlimmeres passiert ist als dieses eine Gegentor.
Boah, da habe ich jetzt 10 Nachfragen zu, obwohl das Spiel ja schon einige Tage her ist, aber da muss ich nochmal nachhaken. Körpersprache ist generell ja ein Thema, was was ich unfassbar wichtig finde und was ich maximal unterschätzt finde. Also ich glaube, wenn du nicht die entsprechende Körpersprache hast, dann wirst du gegen keine Mannschaft in der Bundesliga ein Spiel gewinnen. Auch wenn du von der individuellen Qualität noch so überlegen bist. Weil wenn die andere Mannschaft diese Körpersprache an den Tag legt, Galligkeit, Bissigkeit, Gier und auch Bock, Fußball zu spielen, dann kannst du in der besten Liga in einem Land normalerweise keine Spiele gewinnen. Ja? Also das macht dann vielleicht mal Bayern München. Aber das ist ja das, was die immer ausstrahlen. Die wollen halt, also die haben immer Bock. Es gab natürlich in den letzten Jahren Phasen, auch zum Beispiel die kurze Zeit unter Thomas Tuchel, da haben sie das vielleicht nicht so ausgestrahlt. Und dann hat man das auch direkt gemerkt. Da hatte man den Eindruck, der Rest der Bundesliga hat ein bisschen den Respekt vor Bayern München verloren. Und weil sich Vincent Kompany so auf den Sport und den Fußball konzentriert und alles andere ausblendet. Der wollte jetzt, selbst bei der PK nach seiner Vertragsverlängerung, wollte der ja eigentlich gar nicht darüber sprechen, hat gesagt, ich will über Fußball reden. Ja. Sind die Bayern da wieder besser geworden? Also exemplarisch dieses 3:0 bei Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison oder vor 2 Jahren hätten sie da wahrscheinlich problemlos verloren. Also das hat mir bei Borussia Dortmund auch ganz massiv gefehlt und vielleicht muss man dann darüber diskutieren, dass man da den Anspruch an sich selbst nochmal hochschrauben muss?
Ja, ich finde es vor allen Dingen wahnsinnig untypisch. Also das ist ja so, Beispiel, eine Woche zuvor, das 1:1 gegen Leipzig. Da kann man über Spielerische meckern. Also ich habe, glaube ich, nach dem Spiel getwittert sowas wie, naja. So, weil du am Ende des Tages ein 1:1 zu Hause, ist mir gegen fast jeden, eigentlich jeden Gegner zu wenig. So, und gegen Leipzig nochmal besonders. Aber und da hat mir vor allen Dingen in den letzten 10 Minuten so ein bisschen dieser Drang gefehlt, unbedingt gewinnen zu wollen, weil man aber, glaube ich, auch gleichzeitig nicht das Risiko eingehen wollte, das Spiel noch zu verlieren. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Aber ich finde, da hat genau diese Körpersprache hat total gestimmt. Leipzig war gallig, die hatten richtig Bock. Und wir haben es über das gesamte Spiel hin verstanden, da komplett gegenzuhalten. Es gab bestimmt eine, aber ich kann mich jetzt an keine erinnern, wo es irgendwie einen Zweikampf, wo es ein Duell gab, wo einer von unseren aufgesteckt hat, wo der Zweikampf nicht mit maximaler Intensität geführt wurde. Und das ist genau das, wofür Kovac für mich auch steht. Der hat eigentlich es wirklich geschaffen, das war ja dieses behutsame Aufbauen letzte Saison, was ja auch medial sehr groß beschrieben wurde, behutsame Aufbauen dieser Mannschaft hin zu einer Truppe, die eigentlich in jedes Spiel geht, und an ihre Leistungsgrenze geht. Und im Prinzip ja das tut, was man immer so ein bisschen beschrieben hat, als das, was man im Ruhrgebiet als beim Fußball sehen will. Ne? So eine maximale Mentalität, Kampfgeist und so weiter. Dass das spielerisch noch nicht da ist, wo wir mal waren, wo viele Leute den BVB auch wieder sehen möchten, wo vielleicht auch der Etat und der Kader eine Erwartungshaltung schürt. Alles fein, aber so die Körpersprache und die Mentalität ist eigentlich etwas, was ich unter Niko Kovac als ausgeprägt positiv beschreiben würde. Und ja, auch da wieder da volle Zustimmung. Das war untypisch und das habe ich so wahrscheinlich zuletzt in Barcelona dann gesehen. Dass dieser Angsthasenfußball, dieses jetzt bloß keine Fehler machen, lieber mal 10 Meter absinken, statt reinzugehen in den Zweikampf. Ja, das war untypisch.
Ja, ich mache es, wie gesagt, auch an der Aufstellung fest und das, was du dadurch unterbewusst an deine Spieler vermittelst. Und die sagen sich dann, oh, boah, der stellt 3 eher defensiv orientierte Mittelfeldspieler auf. Und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir hinten den Laden dicht machen. Das ist natürlich generell auch sowieso der Plan, durch diese Dreier-Fünfer-Kette eher erstmal schauen, was können wir defensiv machen. Aber ich finde den Fußball, den der BVB spielt, aktuell oder unter Niko Kovac durchaus in Ordnung. Es liegt natürlich auch daran, dass man den großen Anteil der Spiele bislang gewonnen hat. Es gab eine Niederlage bei der Club-WM und es gab 2 Niederlagen in der Bundesliga, dazu noch eine in der Champions League in Barcelona. Da kann man, glaube ich, verlieren. Die Art und Weise war natürlich das Problem. Aber generell ist das ja in Ordnung. Also stimmst du mir im Endeffekt zu, wenn ich sage, das, was du deinen Spielern unterbewusst vermittelst, hat in München eigentlich dafür gesorgt, dass man so gespielt hat, wie man gespielt hat?
Ich würde sagen, da gehören noch ein paar Faktoren mehr dazu. Aber ja, und nochmal, das ist ja das, was ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist das, was ich Kovac dann aber auch wiederum hoch anrechne, ist zu sagen, ja, das war mein Fehler. Das habe ich vercoacht. So, ich habe keine gute erste Halbzeit gespielt, hat er, glaube ich, wörtlich gesagt. So, das finde ich, ist ein starkes Statement. So, und nochmal, dann diese Fähigkeit zu haben, darauf zu reagieren und es halt auch von der Mannschaft dann umgesetzt zu bekommen. Also, es ist, du hast das so ein bisschen negativ geframed und das teile ich auch, ne? Also, du verlierst diese Spiele vielleicht nicht, wenn du nicht so eine erste Halbzeit spielst. Aber die Reaktion in der zweiten Halbzeit, ich glaube, Matthias Dersch beim Kicker hat das nachher auch so ein bisschen so beschrieben, das macht halt mehr Hoffnung als die erste Halbzeit, die ich eigentlich pessimistisch machen muss. Weil du weißt, diese erste Halbzeit ist ein Fehler. Das ist aber nicht das System. Das kann man abschalten. So, die zweite Halbzeit ist eher der Normalfall Borussia Dortmund unter Niko Kovac als die erste Halbzeit. Und das ist ja was, wo man, wenn man sich anguckt, in welcher Situation Kovac diesen Laden übernommen hat und wo wir dann damit heute stehen. Und ich wage mal so einen leichten Schwenk in Richtung des gestrigen Spiels in Kopenhagen, weil das da wieder passiert ist. Ne? Also die erste Halbzeit war nicht gut. Wir haben da Fehler gemacht und wir haben ein unnötiges Gegentor mal wieder gefressen und waren grundsätzlich instabil. So, und dann kommst du aber aus der Kabine und spielst ein so viel ruhigeres, souveräneres, zielgerichteteres und am Ende des Tages erfolgreiches Spiel, wo du wieder am Ende sagst, ja, das war jetzt nicht über 90 Minuten gut. Das war auch zum Beispiel gegen Bilbao so, ne? Du warst dominant. Und dann plötzlich frisst du dieses Gegentor und alles gerät ins Wanken kurz. Und Kovac schafft es dann mit einem Wechsel, mit einer taktischen Anpassung, da wieder Stabilität reinzubekommen. Plus, er hat dann natürlich momentan auch, und das ist dann wiederum wahrscheinlich das Ergebnis der Erfolge, ja, ich hasse das Wort, aber man spricht vom Spielglück, ne? Also, dass du dann da eben gestern in die Situation kommst, dass es diesen Elfmeter gibt, dass der Elfmeter auf der Gegenseite an Moukoko, sorry, ich bin jetzt schon beim Kopenhagen-Spiel so drin gerade, wir können gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, aber exemplarisch passt das ganz gut. Es hätte Phasen gegeben, wo wir den Elfmeter nicht bekommen und Moukoko den Elfmeter aber bekommt. So, und, ne, und so wird da irgendwie für mich ein stimmiges Gesamtbild draus. Warum der BVB da momentan so erfolgreich ist, wie er ist und warum er in München nicht gewonnen hat, beziehungsweise keinen Punkt geholt hat, sondern verloren hat. Die erste Niederlage nach, du hast es bestimmt auch im Schirm, aber ja, nach sehr vielen, nach langer Zeit.
März, meine ich. Das Heimspiel gegen Stuttgart hat man, glaube ich, verloren. Ja. Das war das letzte Bundesligaspiel, das man verloren hat. Da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das ist natürlich extrem interessant, wenn man diese beiden Spiele auch nebeneinander legt und dann guckt, was war ähnlich und was war nicht ähnlich. Da ist es aber auch so, dass es auch zwei Auswärtsspiele waren. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir in der Vergangenheit dann Spiele gesehen haben, wo die Mannschaft das Auswärtsspiel in der Champions League nach dem Bundesligaspiel ganz anders bestritten hat. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, 4 Tore auswärts zu schießen in Kopenhagen, dort das Spiel auch zu gewinnen und über Phasen auch ansehnlichen Fußball zu spielen, finde ich absolut in Ordnung, denn man muss auch immer im Gesamtkontext sehen, wie die Mannschaft aufgestellt ist. Es gab ein paar Veränderungen wieder von Niko Kovac, das finde ich auch gut, dass er gesagt hat, wir haben einen breiten Kader, ich werde rotieren und dann finde ich das auch gut so. Nochmal kurz zum Spiel in München, Benzibaini nicht von Anfang an zu bringen, kann man drüber diskutieren. Ja, er kam spät von den Länderspielen zurück. Allerdings würde ich dann wahrscheinlich eher so reingehen, dass ich sage, ich guck mal, wie lange er es schafft. Und wenn er meint, nach 60 Minuten geht's nicht mehr, nehme ich ihn dann raus. Also diese Argumentation, beziehungsweise wie er das dann umgesetzt hat, fand ich nicht ganz so schlüssig. Ich würde eher den anderen Weg gehen. Dann hatten wir 2 Szenen, über die wir diskutieren können. Einmal nochmal kurz dieser Mini-Schubser von Harry Kane. Für mich ist das, was man unter Cleverness versteht. Ja, also ich finde das absolut in Ordnung. Nico Schlotterbeck hat auch gesagt, für ihn ist das kein Elfmeter. Niko Kovac hat gesagt, ja, aber die Linie des Schiedsrichters. Ja. Ich finde, in diesem Fall hat der Schiedsrichter keinen Fehler gemacht. Es ist ja auch wenn keine klare Fehlentscheidung und nur bei einer klaren Fehlentscheidung darf der Videoassistent überhaupt eingreifen. Also deswegen für mich in Ordnung, dass das nicht getan wurde. Über andere Pfiffe kannst du wirklich diskutieren, warum sie gekommen sind. Zweite Situation, viele haben geschrieben, ja, warum haut Bellingham den Ball nicht irgendwie sofort weg? Warum dauert das so lange? Mir wurde auch so ein lustiges Video geschickt, wo er dann irgendwie mit Kobel noch diskutiert. Du hast es anscheinend auch gesehen. Das war natürlich sehr, sehr lustig gemacht. Aber ich kann das nachvollziehen. Wir sind natürlich nicht in der Situation, und das
sah ein bisschen ungelenk aus, es sah unglücklich aus, vor allem natürlich, weil er es jetzt war, ja, weil er nicht so viel spielt. Wie hast du die Szene gesehen mit dem Minischubser von Kane? Wie hast du diese Szene mit dem Tor gesehen, wo Olise ja diese Galligkeit zeigt und Bellingham ein bisschen gedankenschwach ist in der Situation? Wie hast du diese beiden Szenen erlebt?
Also ich habe getwittert, dass dieses Tor nicht zählen darf. Ich habe es danach auch nochmal ein paar Mal angeguckt. Ich würde dir auch wieder zustimmen. Das ist ein Harry Kane macht das sehr geschickt. So. Und es zeichnet diesen Stürmer nun mal aus. Deswegen erzielt er die Anzahl der Tore, die er erzielt. Ich bin komplett bei Niko Kovac, dass ich finde, dass zu der Gesamtlinie von Herrn Dankert an dem Tag es nicht passt, dass dieses Tor zählt. Ich bin völlig fein damit, wie ich eigentlich, solange es eine einheitliche Linie gibt, immer fein damit bin, wenn der Videobeweis an dieser Stelle nicht eingreift. Meiner Meinung nach ist es halt so kleinlich, wie der Schiedsrichter an dem Tag gepfiffen hat und wie er grundsätzlich in seiner Zweikampfbeurteilung war, kannst du es abpfeifen. So. Das ist vielleicht, ne, diese Situation, ich will jetzt nicht zu polemisch werden, so, mich kitzelt das an dem Punkt immer, gerade bei Spielen gegen Bayern München, weil da einfach so eine große Historie an, das sage ich jetzt einfach mal so populistisch, Ungerechtigkeit im Spiel ist. Bin mir nicht sicher, ob das nicht, wenn es in die andere Richtung gelaufen wäre, abgepfiffen bzw. geprüft worden wäre. So, weil es ist ein Kontakt da. Es ist auch vielleicht ein entscheidend beeinträchtigender Kontakt da. Und deswegen kannst du abpfeifen, musst du nicht. Ist halt, ja, also es ist halt absurd, ne, dass sie uns halt eine Halbzeit lang komplett an die Wand spielen, Chancen über Chancen haben. Und dann fällt auf diese Art und Weise das Tor. Weißt du, es hätte ungefähr 10 andere Szenen gegeben, wo ich gesagt hätte, ja, klar, da fällt das Tor, es muss fallen. So. Und dann halt durch so eine nicht ganz unkontroverse Szene. Das hat mich halt geärgert. Bei der Bellingham-Szene, ne? Das ist so ein, man fühlt das ja richtig. Man fühlt so richtig, wie er da liegt und der Körper kann irgendwie gerade nicht. So, weißt du, was ich meine? Ich finde, man fühlt so richtig, wie er irgendwie es nicht hinbekommt zwischen Kopf, Fuß, Ball, diese Situation zu bereinigen. Ich stelle jetzt mal die These in den Raum, in 2 Jahren kriegt er das hin, wenn er noch irgendwie 1-2 Mal in solche Situationen gebracht wird, dass das irgendwie ein stärkerer Automatismus ist. Weil man muss ja auch sagen, er kommt da ja mit Tempo rein. Und auch er muss ja erstmal, ne, diese Situation bewältigen aus, okay, ich bin angerannt gekommen, ich habe mich hingeworfen, ich habe den Ball. Jetzt muss ich ihn irgendwie wegbekommen, so. Aber ich muss ihn auch so wegbekommen, dass er nicht in der nächsten Szene auf jeden Fall im Tor landet. So, dass dann halt Odyssee diese Szene erkennt, in dem Tempo ankommt. Es ist unglücklich. Ich finde es einfach unglücklich. Es passt so ein bisschen einfach ins Bild von Joe Bellingham in diesem ersten halben Jahr bei Borussia Dortmund. Da vielleicht mal ganz grundsätzlich, und vielleicht ist das was mehr, viel mehr BVB-Fans berücksichtigen sollten. Ich habe mir irgendwann verboten, Neuzugänge früher als nach ihrer zweiten Saison zu beurteilen, sprich in ihrer ersten Saison nicht zu beurteilen. Ich finde, es gibt eine so lange Liste an Spielern, die bei uns zu uns kommen und einfach ein Jahr Akklimatisierungszeit bekommen. So. Und Joe Bellingham ist so ein, der ist jung, der hat einfach noch nicht die Erfahrung, der hat auch noch nicht auf dem Niveau, sage ich jetzt mal, Fußball gespielt, wie das jetzt von ihm verlangt wird. Ich finde auch da super, super unglücklich, was Kehl, allen voran Kehl, da im Vorfeld der Saison für Erwartungen geschürt hat. Also im Prinzip musstest du ja davon ausgehen, dass Joe Bellingham einer großer zentraler Ankerpunkt in unserem Spiel sein wird. Und das ist eine Überfrachtung für so einen Spieler, meiner Meinung nach, in der Erwartungshaltung. Den konnte er kaum gerecht werden, bislang wird er dem nicht gerecht. Ich fand, ne, auch da wieder kurzer Querverweis auf das Spiel gestern, ich fand ihn gestern zum Beispiel sehr gut. So, Note Minimum mal eine 2,0, würde ich sagen. Das macht mir Hoffnung und ich werde einen Teufel tun, diesen jungen Spieler jetzt gerade wegen dieser Aktion, die, wie gesagt, für mich das Label unglücklich, aber jetzt auch nicht irgendwie, also ich habe Gegentore gesehen, auch in dieser Saison schon, die deutlich katastrophaler individuell waren, oder der Fehler deutlich katastrophaler individuell war, als dieses Gegentor.
Ja, zum Beispiel gestern, ne?
Zum Beispiel.
Aber ja, gut. Es ist halt so. Wir haben zwei Kacktore des Jahres innerhalb von ein paar Tagen geschossen. Aber ja, ich weiß genau, worauf du hinaus willst und sehe das eigentlich genauso. Insbesondere junge Spieler brauchen eine Phase, in der sie sich akklimatisieren können, in der sie sich auch wohlfühlen können. Und es gibt auch ein paar Beispiele, wo es nicht sofort funktioniert hat. Da ist aber auch jeder Mensch anders. Ich spreche dann gar nicht von den Fußballern, sondern jeder Mensch ist anders. Es gab auch Spieler, die haben hier überhaupt nicht funktioniert. Ja, in jüngster Vergangenheit, Ciro Immobile ist, glaube ich, das allerbeste Beispiel, der in der Serie A über 200 Tore geschossen hat. Und das haben da nicht so viele Spieler gemacht in der Geschichte dieser Liga. Und bei Borussia Dortmund hat das überhaupt nicht funktioniert. Henrik Mkhitaryan hat auch ein, zwei Jahre gebraucht und danach hat er phänomenal gespielt. Einer der besten Spieler in den letzten 15 Jahren beim BVB, wenn man das auf diese eine Saison damals runterbricht, wo er so extrem gut war. Also da sieht man mal, wie lange das dauert. Jude Bellingham kann sehr gut Fußball spielen, da bin ich mir sicher, sonst würde man diese Gelder nicht für ihn ausgeben. Dieser Vergleich wird ihm auf ewig eine Bürde sein, da bin ich auch sicher. Egal, was passiert in seiner sportlichen Zukunft. Alle werden ihn immer mit seinem Bruder vergleichen. Da sollten wir mal ganz dringend mit aufhören. Ja. Er kommt aus einer anderen Situation. Er hat auch schon länger auf einem höheren Level gespielt als Jude damals im Vergleich. Er ist älter. Ja, auch das ist auch nochmal ein Unterschied. Und ich würde mir nur wünschen, dass der Vater sich einfach aus der Nummer raushält.
Ja.
Das wäre eigentlich ganz schön. Und ich glaube, dann geht das auch in die richtige Richtung.
Nicht nur der Vater, auch die Mutter hatte. Aber ja, ich bin komplett bei dir.
Ja.
Robert Lewandowskis erste Saison. Einfach mal bei YouTube eingeben und sich so manche Torchancen, die der Mann in der Saison vergeben hat, anschauen. Und dann wissen, was aus dem geworden ist bei uns. Dann, wisst ihr, was
ganz
ich meine.
Solider Kicker, ne? Ist ganz solider Kicker geworden, der Lewandowski.
Genau. So. Ja. Durchschnitt, ja.
Ja, ja, aber wenn wir solche Durchschnittsspieler im Kader haben, dann können wir auf Erfolge feiern. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so viel noch über das Spiel in Kopenhagen sprechen müssen. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Man hat jetzt 7 Punkte auch nach 3 Spielen in der Champions League, davon 2 Spieler auswärts. Jetzt haben wir dann am Wochenende noch ein Heimspiel gegen Köln und dann spielen wir gefühlt nur noch auswärts. Und alle, die sich darüber aufregen, nein, da ist nichts manipuliert. Das wusste man ja auch vorher nicht. Ja, also das passiert dann einfach und da muss man dann halt durch. Und fertig. Ganz einfach. Man spielt die Spiele, man holt das Beste raus. Und wenn Kovac weiter da so rotiert, da wird es vielleicht die eine oder andere Niederlage geben. Dann das nächste Spiel in der Champions League ist dann auswärts bei Manchester City. Also da haben auch ganz andere Mannschaften schon verloren. Entscheidend ist immer die Art und Weise, wie man sich da präsentiert. Also sprechen wir gar nicht so sehr darüber. Lass uns zu dem Thema kommen, das du vorgeschlagen hast und das ich sowieso in den kommenden Wochen auch gerne diskutieren wollte. Das ist die Mitgliederversammlung Ende November. Warum juckt es dich da so in den Fingern, was dieses Thema angeht? Warum ist das für dich spannend und interessant?
Naja, weil erstmal muss man sagen, um eine recht, wie kann man das sagen? Also A, gibt es eine Vorgeschichte, die auch medial recht ausführlich behandelt wurde im letzten halben Jahr. Es gibt kontroverse Personalien. Es gibt am Ende des Tages für uns als Mitglieder einfach eine wichtige Entscheidung oder mehrere wichtige Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, es gibt sexyere Themen als Mitgliederversammlungen. Demokratie in eingetragenen Vereinen, so, aber am Ende des Tages ist zumindest meine Definition und mein Empfinden als Fan, ist es eine wahnsinnig wichtige Sache, dass wir als Mitglieder, als wir als Fans die Möglichkeit haben, diese Mitbestimmung in unseren Vereinen, das ist am Ende ist unser Verein, so diese Mitbestimmung zu haben, diese Entscheidung treffen zu können. Und selten war im Vorfeld einer Mitgliederversammlung, normalerweise ist eine Mitgliederversammlung ja beim BVB so ein Ding, 900 Leute, Westfalenhalle, bisschen quatschen, bisschen klatschen, Erbsensuppe, ciao. So, ab und zu gibt es mal einen Aufreger, wer bei der letzten Veranstaltung dabei war und das Thema Rheinmetall sich nochmal vergegenwärtigen möchte, der weiß, wovon ich spreche. So, das war so ein bisschen so die Einstimmung schon mal, glaube ich, zu dem, was dann jetzt in den letzten Monaten passiert ist. Ja, und ich Ich glaube, dass jetzt, wo diese Versammlung noch ziemlich genau einen Monat hin ist, wo am Wochenende voraussichtlich das Team, was dort zur Wahl gestellt wird, präsentiert wird von Hans-Joachim Watzke, dass es ein ganz guter Zeitpunkt ist, um nochmal einmal so ein bisschen darüber zu schauen, was ist passiert und vor allen Dingen, wie geht es jetzt weiter? Wie ist der Stand der Dinge? Deswegen das Thema.
Ja, es ist ja fast auf den Tag einen Monat hin. Also am 23. November sonntags, ganz traditionell, wird bei Borussia Dortmund die Jahreshauptversammlung abgehalten. Und diesmal ja auf eine besondere Art und Weise. Und das hat auch im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Hybrid, was bedeutet das in dem Fall genau?
Ja.
Ich werde jetzt ein paar Fragen stellen, die du auch übrigens ausgearbeitet hast. Das finde ich auch sehr nett, dass du mich da so extrem unterstützt hast. Natürlich hätte ich auch ein paar Fragen selbst gehabt, aber da sind auch ein paar mit dabei, die vielleicht nicht so auf den ersten Blick Fragen sind, die man unbedingt stellen muss, die aber, wenn man dann nochmal auf den zweiten Blick draufschaut, sehr, sehr wichtig sind. Also Hybrid war ein großes Thema, das sollte unbedingt kommen. Warum sollte das da eigentlich aus deiner Sicht kommen und was hältst du davon?
Da legst du mir ja quasi was in den Mund.
ich weiß nicht.
Wenn du mich fragst, dann hättest das hybride Format nicht unbedingt gebraucht. Ich sehe aber, dass ein Verein wie Borussia Dortmund mit, ich weiß es gar nicht, wie haben wir, über 200.000 Mitglieder mittlerweile?
Ja, ich glaube so 230.000.
Irgendwie sowas, ne? International, aber vor allen Dingen auch bundesweit, mit Mitgliedern, dass man halt irgendwie mal weg davon kommen möchte, von 900 Menschen, die irgendwie an einem Sonntag in der Westfalenhalle sitzen, und dass man da eine etwas stärkere, das war ja auch das, was der noch amtierende Präsident Reinhard Luno gesagt hat, ein bisschen die Demokratie sozusagen stärken möchte. Ja, es gibt bei unseren politischen Wahlen gibt es Briefwahl. Warum sollte man dann irgendwie das Recht der BVB-Mitglieder auf die beschränken, die es schaffen, an diesem Sonntag nach Dortmund zu kommen, um es da auszuüben? Nichtsdestotrotz, finde ich, öffnet man damit so ein bisschen auch die Gefahr, dass diese Wahlen, also auch da wieder mal googeln, ja, es gibt sehr viele Versuche, dieses Format umzusetzen, die krachend gescheitert sind, aus technischen Gründen. Es birgt immer ein gewisses Risiko einfach, ja, solche Geschichten, dass sie gehackt werden, dass sie einfach nicht funktionieren, dass es einfach im Chaos endet. Da ist eine Veranstaltung vor Ort schlicht und ergreifend das etwas gesetteltere Format. Nichtsdestotrotz, Hybrid, was bedeutet das? Ich habe hier so ein Einladungsheft bekommen, das umfasst, 24 Seiten, in dem erklärt wird, was alles gewählt wird, wie der Ablauf ist, aber vor allen Dingen auch, was Hybrid genau bedeutet. Das bedeutet am Ende des Tages nichts anderes, als dass man als Mitglied über einen Link und über ein Login die Möglichkeit bekommen wird, der Veranstaltung zu folgen, aber vor allen Dingen auch die Möglichkeit haben wird, an den Abstimmungen teilzunehmen. Und die entscheidendste oder die größte, die relevanteste Abstimmung betrifft halt die des Amtes des Präsidenten im e.V.
Diese Nummer mit Hybrid finde ich vor allen Dingen deswegen interessant, weil es, und das werden viele, glaube ich, genauso sehen, und du hast das ja gerade auch erklärt, Leuten die Möglichkeit gibt, die in, keine Ahnung, Mecklenburg-Vorpommern irgendwo an der polnischen Grenze wohnen, die im Allgäu wohnen, kurz vor Österreich und so weiter und so fort, die eben nicht die Möglichkeit haben, mal eben nach Dortmund zu kommen. Das ist aber lange genug vorher bekannt und wenn man unbedingt Mitglied von Borussia Dortmund sein möchte und dabei sein möchte, dann kann man das vielleicht auch mal in Kauf nehmen, wenn man sagt, das ist mir wirklich so extrem wichtig. Und diese Nummer mit Hybrid, die kann auch schief gehen. Ja, war das aus deiner Sicht auch ein taktisches Mittel,
ja,
das gut zu machen?
Also das ist ja auch, glaube ich, das, was so als in Anführungszeichen Vorwurf im Raum steht. Ne? Also vielleicht muss man nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und sich anschauen, was ist denn passiert. Vor 3 Jahren ist Reinhard Luno Präsident des e.V. geworden und es gab als Nachfolger von Reinhard Raubal, es gab die mehr oder weniger auch bestätigte Absprache zwischen ihm und Hans-Joachim Watzke, dass 2025, wenn Watzke aus der KGaA-Geschäftsführung ausscheidet, Luno dann den Posten freimacht für Hans-Joachim Watzke und Watzke e.V.-Präsident wird. Diese Zusage oder diese Absprache hat Dr. Luno im Mai diesen Jahres zurückgenommen und hat angekündigt, dass er sich wieder selbst zur Wahl stellen möchte. Die Beweggründe sind primär, kann man das gut zusammenfassen, Rheinmetall-Deal ist, glaube ich, so ein bisschen das Zünglein an der Waage gewesen bei der ganzen Geschichte. Und vor allen Dingen, was da hinter den Kulissen passiert ist, ohne da jetzt zu viel interner verraten zu wollen, das ist nicht schön gewesen, was Menschen da erlebt haben, die versucht haben, diesem Rheinmetall-Deal sehr kritisch gegenüberstanden und die versucht haben, ähnliche Deals für die Zukunft ausschließen zu lassen, in Form von einem Satzungsänderungsantrag und auch anderen Verfahren oder anderen Aktionen. Da wurde extrem viel Druck ausgeübt und dieser Umgang, insbesondere der Umgang, auch mit ihm persönlich, hat Dr. Luno dann dazu bewogen, zu sagen, das ist nicht die Kultur, das ist nicht das, was ich mir als BVB-Familie vorstelle, was ich mir wünsche für die Zukunft von Borussia Dortmund. Mit dem, was da passiert ist, kann ich diesen Verein nicht in die Hände von Hans-Joachim Watzke als großen Befürworter dieses Rheinmetall-Deals übergeben.
Kurz einhaken muss ich an der Stelle. Findest du den Gedankengang von Reinhold Luno an der Stelle gerechtfertigt, ja oder nein?
Du merkst an meinem Stocken, ich finde es zumindest nachvollziehbar. Ich sehe den Punkt, dass eine Absprache ist, an die man sich zu halten hat. Ich sehe aber komplett den Punkt, dass 3 Jahre eine lange Zeit sind und in diesen 3 Jahren nun mal Dinge passiert sind, die etwas verursacht haben in Dr. Luno, wo er sagt, so geht es nicht. Das kann nicht der Weg sein, für den Borussia Dortmund steht. Und das will ich nicht verantworten. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, ja. Und ich finde auch, dass er selbst sich in diesem Zeitraum eigentlich in eine Position gebracht hat, die so stark ist, so stark war, dass man das verantworten konnte. So, es ist ja nicht so, dass er da 3 Jahre lang nur den Grüßonkel gespielt hat und im Verein nichts bewogen hat, sondern er war meiner Meinung nach ein wirklich guter Präsident, der es geschafft hat, Dinge anzugehen und umzusetzen, weit über die Fußballabteilung hinaus. Ja? Thema Handball ist ja dein zweites Steckenpferd an dem Punkt. Fragt man in der Handballabteilung nach. So, die waren nicht unzufrieden mit dem, was er da angeschoben hat. Und deswegen, also ich sehe seinen Punkt. Ich war auch großer ich hätte ihn gewählt, lass es mich so sagen. Trotz der, ich neige mal zu sagen vermeintlich, aber einigen wir uns mal darauf, trotz der gebrochenen Absprache, des gebrochenen Versprechens. Ja.
Ich möchte nach und nach jetzt hier ein bisschen durch dieses Infoblatt, was du mir hast zukommen lassen, so nenne ich das jetzt mal, durchgehen. Wir müssen ein bisschen natürlich auch auf die Zeit achten, weil du ja irgendwann wieder arbeiten musst. Also ich kann noch 2 Stunden mit dir quatschen, das ist überhaupt gar kein Thema.
Ja,
die Leute haben tatsächlich da auch Interesse dran. Aber wir wissen ja nun, Reinhold Luno hat sich zurückgezogen. Es steht nur Hans-Joachim Watzke zur Wahl, weil der Wahlausschuss ja auch jemanden vorschlagen muss und wird derjenige dann gewählt, ja, hat der andere halt Pech gehabt, so ungefähr. Mhm. Und jetzt gibt es ein Team Watzke und in diesem Team Watzke mit dabei ist Silke Seidel, Daniel Lörcher und Jakob Scholz. Vielleicht kannst du mal relativ kurz und knapp zusammenfassen, weil wer Aki Watzke ist, wissen wir. Welche Rolle haben die 3 anderen?
Ja, ich glaube, dem gemeinen Fan, in Klammern auch mir, ist Silke Seidel, wo sie schon super lange im Verein unterwegs ist, noch quasi so ein bisschen die Unbekannteste. Ist auch, würde ich sagen, also ist auch das, was ich so gehört und von anderen beschrieben habe, also am weitesten weg ist vom Fußball und vom Fan-Dasein. Ne? Die ist eine Wirtschaftsvertreterin, sagen wir mal so. Und ich glaube, das wird auch ihre Rolle sein. Sie ist der Anker zwischen gerade auch der Dortmunder Wirtschaft und dem Verein. Jakob Scholz war bislang Abteilungsleiter der Fanabteilung steht ja im weitesten Sinne für die Interessen der Fans. Daniel Lörcher kommt ursprünglich auch aus der Fanszene, ist aber jetzt schon seit längerem sind Fan-Themen nicht mehr das, was seine Priorität auch ist. Das ist jemand, der sich ganz stark sozial im Antirassismusbereich, im kulturellen Bereich engagiert, dafür auch vielfach ausgezeichnet wurde. Und das sind seine Themen. Der wird also ganz viel im gesellschaftlichen Bereich machen. Hat das jetzt zuletzt auch schon in der KGaA gemacht und das wird auch sicherlich als Vizepräsident werden das seine Themen sein. Also im Prinzip hast du jemanden für die Wirtschaft, jemanden für die Gesellschaft und jemanden für die Fans. So, um es mal ganz, ich glaube, dass jeder von den dreien, der das jetzt hört, wird sagen, also, das ist aber ein bisschen kurz gefasst. Es war ja aber auch deine Aufgabe. Mir ist klar, dass das nicht allumfassend ist, aber so würde ich es mal zusammenfassen. Ich glaube, damit ist es nicht ganz falsch.
Das ist ja generell etwas, was nicht so schlecht ist, wenn man alle Bereiche abdeckt mit Kompetenz. Und das ist für mich immer das Allerwichtigste. Also Kompetenz muss der erste Entscheidungsgrund sein, warum jemand einen Posten bekommt oder nicht. Und wenn du jetzt sagst, Seidel zum Beispiel, die ist eben ja das Bindeglied zwischen Verein und der Dortmunder Wirtschaft, dann ist man auf der Seite gut aufgestellt. Ich meine, Aki Watzke ist natürlich selbst, was Wirtschaft angeht, absoluter Top-Präsidentschaftskandidat, also müssen wir auch nicht drüber rumreden. Ja, wir wissen, was er aus diesem Verein gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Die Fanszene ist abgedeckt, die Gesellschaft ist abgedeckt. Also eigentlich könnte man meinen, ist eine gute Sache.
Ja, kann man durchaus auch so sehen. Ich glaube, das ist so, vielleicht ab der Stelle nochmal einen kurzen Schritt zurück. Warum gibt es Menschen und nicht wenige, die dem Ganzen dennoch kritisch gegenüberstehen? Das liegt zum einen, glaube ich, zuvorderst und an allererster Stelle mit der Person Hans-Joachim Watzke. An der Person Hans-Joachim Watzke. Hans-Joachim Watzke ist, das wird, glaube ich, niemand widersprechen, ein Machtmensch. Hans-Joachim Watzke ist jemand, der gerne entscheidet, der gerne die Fäden in der Hand hat und ich will auf gar keinen Fall hier einen Uli Hoeneß-Vergleich wagen. Aber so ein wenig ist das, glaube ich, die Sorge von manch einem, ja, dass man jetzt dann am Ende des Tages also immer noch einen sehr, sehr starken Mann hat, der sich in Dinge einmischt, die ihn eigentlich gar nichts mehr angehen und seine eigentlichen Aufgaben, die man als Präsident des eingetragenen Vereins hat, ihn eigentlich gar nicht interessieren. Plus, dass er natürlich jemand ist, der auch in der Vergangenheit durchaus auch polarisiert hat. Das Thema Rheinmetall habe ich jetzt vorhin angesprochen, so als jüngstes Beispiel. Und dass da einfach eine Opposition sich aufgestellt hat, zu der Jakob als Anführer fungierte. Ne? Also Jakob sollte ja unter Dr. Luno auch Vizepräsident werden. Wenn man so will, und da tue ich jetzt Jakob mit Unrecht, hat er da das Lager gewechselt. Mit ihm dazu gesprochen. Ich weiß, dass es komplexer ist. Am Ende des Tages ist es vor allen Dingen eine Chance, so seine Sicht auf die Dinge, Fanthemen an deutlich prominenterer Stelle als Abteilungsvorstand der Fanabteilung umsetzen zu können. Sprich, Vizepräsident e.V. größer als Abteilungsleiter Fanabteilung und damit einen deutlich stärkeren Hebel. Und das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. So. Und dennoch kann ich auch die Menschen verstehen, die sagen, ey, du warst eigentlich unser Kandidat, um Hans-Joachim Watzke was entgegenzusetzen, entgegenzustellen. Du warst unser Mann für eine Alternative zu Hans-Joachim Watzke. Und jetzt stellst du dich plötzlich mit ihm zusammen auf die Bühne und machst mit ihm gemeinsame Sache. Das finden wir komisch. So, und ich glaube, das bildet so ganz gut die Stimmung gerade ab. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung oder Abteilungsversammlung der Fanabteilung war das ein großes Thema. Da hat Jakob von großen Teilen der Anwesenden richtig Feuer bekommen für diese Entscheidung. Das war kein harmonischer Abend. Deswegen kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass da am 23. November auch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und eine völlig ruhige, reibungslose Wahl vonstatten geht, sondern dass es kritische Wortbeiträge potenziell geben wird und dass wahrscheinlich auch es sich hier mehr Abstimmungsergebnis darstellen wird. Plus, letzter Punkt noch, damit es diese Wahl so, wie sie jetzt momentan angedacht ist, überhaupt geben kann, muss es noch eine Satzungsänderung geben. Denn Stand jetzt sind fürs Präsidentschaftsamt oder für die Posten sind nur, gibt's nur drei Posten. So. Sprich, damit da also ein vierköpfiges Team gewählt werden kann, muss die Satzung verändert werden, damit statt zwei Vize künftig drei Vizeämter gewählt werden können.
Das ist auch noch ein großes Thema, weil man dann ja eine Pattsituation haben könnte bei der einen oder anderen Entscheidung, bei vier Mitgliedern im Präsidium 2-2, ja, und dann entscheidet halt derjenige, der entscheiden muss, genau, nämlich der Präsident, ja,
ja.
Der hat dann den Final Call und sagt dann, ja, dann entscheide ich mich natürlich so, wie ich das gerne hätte. Das ist ja auch ein Grund, warum viele Leute das sehr kritisch sehen. Und braucht es überhaupt diesen weiteren Posten im Präsidium? Das mal als Erklärung, als Hintergrund. Weil du jetzt die Personalie Jakob Scholl schon aufgemacht hast, möchte ich da nochmal kurz drauf zurückkommen. Er hat natürlich jetzt das Argument, dass er sagt, und das finde ich schon nachvollziehbar, ich kann das jetzt anders platzieren. Und wenn ich gar nicht in das Team Watzke gewechselt wäre, dann hätte ich ja gar keine Möglichkeit mehr, es so zu platzieren, wie ich das bei einem Team Luno gemacht hätte im Präsidium. Also er kann das natürlich oder hätte es weiter tun können als Abteilungsleiter der Fan- oder Förderabteilung. Und dann wäre das auch okay gewesen. Aber er hat jetzt so ganz, ganz andere Möglichkeiten. Wird das unterschätzt? Und ja, glaubst du, dass es da sehr viele Diskussionen auf der Mitgliederversammlung geben wird, was vor allem seine Person betrifft?
Es wird dem Menschen Jakob Scholl nicht gerecht. Und ich glaube, das sehen auch ein Großteil, allergrößte Teil der Kritiker so, wenn man ihn dafür jetzt verteufelt oder als Verräter oder irgendwas in dieser Richtung brandmarkt. Aber ja, das ist nochmal, man muss sich, glaube ich, die Hoffnung, die gerade aus der aktiven Fanszene heraus an das Team Luno und an Jakob als Person vor allen Dingen auch gebunden waren, war natürlich, dass es einen Wandel im e.V. gibt, hin zu noch stärkerer Partizipation der Mitglieder, einem aktiveren, einem transparenteren vor allen Dingen Vereinsleben. Und dass das jetzt im Prinzip mit dem Verzicht von Dr. Luno, aber auch so ein bisschen mit dem Wechsel von Jakob Scholz ins Team Watzke für viele ins Wanken geraten ist. Deswegen gibt es ja aus der Fanszene heraus auch diese Initiative BVB 2029, mit der man versuchen möchte, eben halt genau das zu tun, was ich gerade beschrieben habe. Mehr Transparenz zu schaffen, eine aktivere Mitgliedschaft zu installieren. Denn man muss sich das ja mal ganz kurz, den Schlenker mache ich mal eben kurz mal vorstellen. Wir als BVB-Mitglieder haben Stand heute keine Möglichkeit, einen Präsidenten vorzuschlagen. Das läuft über Gremien, in denen auf die Fans keine Einwirkung haben und Mitglieder keine Einwirkung haben. Und das ist schon, finde ich, ein gravierendes Problem. Also der Präsident eines eingetragenen Vereins sollte durch die Mitglieder nicht nur bestimmt, sondern auch vorgeschlagen werden können. Und das passiert jetzt im aktuellen, so nach der aktuellen Satzung, nur wenn es jetzt am 23.11. keine Mehrheit, sprich weniger als 50% Zustimmung, für Hans-Joachim Watzke gibt. Dann kann jemand aufstehen und sagen, ja, ich wollte das auch schon mal machen, ich stelle mich mal zur Wahl. Das finde ich relativ absurd. Und das bedarf schon meiner Meinung nach einer Reform. So, jetzt zurück. Dass eben halt da ein Vizepräsident Jakob Scholz als Vertreter der Fans ein anderer Vizepräsident gewesen wäre, als er es jetzt unter Watzke potenziell wird. Die Sorge kann ich sehen, die teile ich auch in Stücken, weil eben halt die Person Watzke so anders ist als die Person Luno. So, aber es ist, glaube ich, wahnsinnig unfair, gerade jemandem wie Jakob gegenüber, der halt über Jahre, Jahrzehnte bald, seinen Rücken hingehalten hat, sagt man das so?
Jedenfalls, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Sich krumm gemacht hat für die Belange der Fans, ehrenamtlich, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende von Stunden für diesen e.V., für diesen Verein, für die Fans eingebracht hat, den man bis vor kurzem, wie gesagt, als Aushängeschild und als Hauptvertreter sozusagen der eigenen Ziele gesehen hatte, den jetzt plötzlich zu verteufeln und ihm plötzlich gar nichts mehr zuzutrauen. Das hat ein bisschen was, das Wort ist schwierig, aber Erwartungsmanagement. Ne? Also was kann man von dem Vizepräsidenten des BVB e.V. erwarten? Was kann man grundsätzlich in so einer ersten Amtszeit an Veränderungen erwarten? Ich glaube, da muss sich der eine oder andere auch mal ehrlich machen. Ja, wir brauchen Veränderungen. Ja, wir müssen gewisse Dinge modernisieren in unserem Verein. Aber es ist nicht nur schwarz und weiß, es ist nicht nur 0 und 1, sondern gerade mit Jakob hat man da, glaube ich, jemanden, der in der Lage ist, Ideen auch mit einem Präsidenten Hans-Joachim Watzke umzusetzen. Und warte, letzter Gedanke, vielleicht sogar, das ist jetzt ein bisschen naiv vielleicht, mal gucken, worüber wir da in 2 Jahren sprechen, aber vielleicht auch gerade mit einem Präsidenten Hans-Joachim Watzke, denn These, steile These, Hans-Joachim Watzke ist der eingetragene Verein weitestgehend scheißegal. Hans-Joachim Watzke möchte Präsident des BVB werden, damit er Präsident des BVB ist und damit in gewissen Gremien und Ämtern weiterhin unterwegs sein kann. Vielleicht bietet sich damit die Chance für Menschen wie Jakob, aber auch für Menschen wie Daniel, Dinge im e.V. zu bewegen, wo Watzke nicht ganz grundlegend ablehnender Meinung ist. Und da muss man vielleicht auch Watzke ein bisschen mehr zutrauen, als man das so tut. Nochmal, ich bilde gerade einen vermeintlichen Best Case, ja. Vielleicht ist Watzke da nicht der konservative, hinter den Kulissen agierende Machtmensch, sondern vielleicht ist er viel offener für Veränderungen und für progressive Ansätze, als man das so denkt. Und bietet damit eben halt mit seinem Namen und mit den Ideen von Menschen wie Jakob eine ganz, ganz gute Chance für den eingetragenen Verein Borussia Dortmund. So. Das ist das Best-Case-Szenario. Und dann gibt es natürlich auch Szenarien, und das ist, glaube ich, das, was die Kritiker sehen, die anders da aussehen. So.
Also, es gibt in dieser Software eine Funktion, ja, die stellt sogenannte Shorts zur Verfügung. Ja, das wird automatisiert erstellt, sobald ich die Aufnahme beende. Die nenne ich jetzt einfach ab sofort Longs, wenn du als Gast dabei bist. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die irgendwie noch entsprechend schneiden kann. Ich mag aber natürlich, und das merkt man auch, dass du da voll dabei bist, dass dieses Thema dich sehr greift und dass du dir wünschst, dass Borussia Dortmund über den Fußball hinaus ein Verein ist, der für alle in der Gesellschaft offen ist. Das ist ja mal das Erste. Und ich stelle jetzt mal eine Gegenfrage. Glaubst du, es würde Hans-Joachim Watzke nicht gefallen, wenn die Tischtennismannschaft deutscher Meister werden würde, wenn die Handballerinnen ins Final Four der Champions League kommen, wenn die Blindenfußballer weiter so erfolgreich sind? Ja, das würde ihm gefallen, oder nicht, Clemens?
Ja, klar wird ihm das gefallen, es wird ihm jetzt aber auch wahrscheinlich nicht. Also ja, es würde ihm gefallen, Punkt. So, Komma, aber er ist da vermutlich, nochmal, ich stelle hier Thesen auf. Das ist nichts, wo ich jetzt, ich habe mit Hans-Joachim Watzke in meinem Leben 5 Sätze gewechselt, so, und sehr viel gelesen, aber und mich mit Menschen umgeben, die sehr viel näher an ihm dran sind. So, das ist das, was ich persönlich von Hans-Joachim Watzke sagen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass er ausgewiesener Tischtennis-Fan oder Handball-Fan wird. Und ich glaube auch nicht, dass die Handballabteilung oberste Priorität für ihn hat, auch als Präsident des e.V. Was ich aber schon glaube ist, und das finde ich, haben auch gewisse Entscheidungen in der KGaA durchaus gezeigt, dass er wahnsinnig daran interessiert ist, Borussia Dortmund zu einem weltoffenen Verein zu machen, zu einem Verein, der für Werte steht. Nochmal, wir kommen ja aus einer Zeit, wo auf der Südtribüne Nazi-Plakate gezeigt werden konnten und sind, also ich vereinfache ganz stark, sorry, aber so von da zu einem Verein, der wie kaum ein anderer Fußball-Bundesligist in Deutschland dafür steht, antirassistische Aufklärungsarbeit zu leisten, Gedenkstättenfahrten anbietet, mit Daniel Löcher einen der Experten und Aushängeschilder sozusagen in dem Bereich angestellt hat und nicht nur angestellt hat, sondern gefördert hat und aufgebaut hat. Und das ist unter der Führung von Hans-Joachim Watzke passiert. Und deswegen, ja, da besteht eine echte Chance, dass der BVB gesellschaftlich und vielleicht auch im Punkto Sport, Breitensport, dass da was passiert, dass es da weiter vorangeht. Ne? Das Thema Handballhalle ist eins, aber auch jetzt aus Fansicht, das Thema Fanhaus ist eins, also eine zentrale Anlaufstelle für uns Fans am Spieltag ist eins, um nur mal zwei Beispiele zu bieten. Aber auch ganz grundsätzlich Dortmund als Großstadt im Ruhrgebiet, da gibt es, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viele Projekte, in die der BVB investieren und sich einbringen sollte und einen viel, viel stärkeren Anzugspunkt noch darstellen soll, als nur über erfolgreichen Fußball sich zu definieren.
Jetzt kommt eine für dich unfassbar fiese Frage. Ich bin sehr gespannt, ob du sie entsprechend beantworten kannst. Ich halte es nahezu für unmöglich. So wie das Team von Aki Watzke jetzt aufgestellt ist, ist das gut für die Zukunft von Borussia Dortmund? Ja oder nein?
Das hängt einfach wahnsinnig stark damit zusammen, wie Hans-Joachim Watzke, was er vorhat und was er davon am Ende tatsächlich auch umsetzt.
Es war doch eine Ja- oder Nein-Frage. Was ist denn da los, Clemens? Du bist Journalist, du musst doch wissen, was das bedeutet.
Ja, aber ich bin ja hier in der politischen Funktion sozusagen. Deswegen weiß ich auch, dass Politiker auf solche Fragen nie mit Ja oder Nein antworten. Aber um dir den Gefallen zu tun, ich sage jetzt einfach mal Ja. Aber in mir sträubt sich ganz, ganz viel. Das muss ich auch ganz klar sagen.
Du kannst dir jetzt noch ein, zwei Punkte aussuchen, denn ich muss natürlich auch noch ein paar Hörerfragen mit reinnehmen und ich weiß, du hast nur bis 14 Uhr Zeit, also müssen wir auch gucken. Ja, wir haben ja kurz nach 12 angefangen mit der Aufzeichnung und zwei Punkte kannst du dir noch raussuchen. Du hast vielleicht auch das Dokument offen gerade, vielleicht schaust du einfach mal drüber. Welche zwei Punkte sind dir da noch wichtig, wo du sagst, da würde ich gerne noch mal ein bisschen was zu sagen?
Ja, guter Punkt. Also ich würde vielleicht noch mal einen kurzen Schwenker auf dieses BVB 2029 machen, was von schwarzgelb.de und der Südtribüne Dortmund ins Leben gerufen wurde. Das ist wie gesagt eine Initiative mit dem Ziel, bis 2029 eine Modernisierung und Verbesserung der Strukturen beim BVB umzusetzen, mit dem Ziel, zum 120-jährigen Vereinsjubiläum in Anführungszeichen zeitgemäße Strukturen aufzuweisen. In Klammern, das ist ein Ziel, was, glaube ich, auch von einem Jakob Scholz durchaus geteilt wird. Diese Initiative ist spannend. Ich finde es wahnsinnig cool, dass wir in Dortmund aus der Fanszene heraus in einer ja eine Struktur haben, die sowas ermöglicht. Also, dass wir eben halt ein Verein sind, der lebt, wo das nicht gleichgültig hingenommen wird, was passiert und alles abgewunken wird und gesagt wird, ja, die werden schon wissen, was sie tun, sondern wo kritische Geister unterwegs sind, es Strukturen gibt, dass diese Kritik Gehör bekommt und am Ende des Tages da ja einfach oppositionelle, nenne ich das jetzt mal, Arbeit möglich ist und zwar ohne, dass sie direkt verteufelt wird. Das ist, glaube ich, das, den Schlenker will ich noch ganz kurz machen, was mich ganz persönlich wahnsinnig gestört hat bei dieser Luno-Kandidiert-Nochmal-Geschichte. Da sind Dinge öffentlich geschrieben worden und lanciert worden. Das geht nicht. So, da wurden Menschen als etwas dargestellt, was sie nicht sind. Und das ist nicht das, was ich von einem vernünftigen, demokratischen Umgang miteinander in meinem Verein haben möchte. So, und deswegen finde ich, will ich dieses BVB 2029 hier einmal noch erwähnt und etwas genauer erwähnt wissen. Da gibt es jetzt ein Treffen, zu dem sich jeder anmelden kann. Wer da also Interesse hat, einfach mal gucken auf der südtribüne-dortmund.de Website, gibt es da Informationen zu. Finde ich wahnsinnig spannend. So, und ich glaube, nochmal, wir haben jetzt viele Themen so gestriffen, ne? Also, was ist, glaube ich, das Wichtigste am Ende des Tages? Wie muss es nach November 2025 weitergehen? Wir müssen es schaffen, dass im Prinzip dass wir eine Mitgliederversammlung hinbekommen, zum ersten Mal dann hybrid, die nicht im Chaos endet, unsere Nachbarn aus Gelsenkirchen, aber auch hier mein unmittelbarer Nachbar, der 1. FC Köln, haben da in der Vergangenheit Beispiele geliefert, wo das auch enden kann. So, also ich hätte gerne eine gut verlaufende, organisatorisch sauber abgelaufene Mitgliederversammlung und danach, dass diese Missstimmung, dieses Gegeneinander, dieses Misstrauen auch, was da in den letzten Wochen und Monaten aufgekommen ist, dass der neue Vorstand oder das neue Präsidium es schafft und auch die aktive Fanszene, die Fans es schaffen, da aufeinander wieder zuzugehen. Am Ende des Tages man es schafft, gemeinsam im Sinne des BVB e.V. Eine Zukunft gemeinsam zu erarbeiten. Das fände ich super cool, dass da handelnde Akteure wieder stärker miteinander sprechen und Gemeinsamkeiten hervorheben.
Eine letzte Sache wollte ich noch kurz erwähnen. Das ist die Altersgrenze für Vereinsorgane. Das finde ich relativ gut und auch richtig. Nicht, weil ich nicht mit alten Menschen zurechtkomme, ganz im Gegenteil. Jedem sollte man genauso viel Respekt entgegenbringen, unabhängig von Geschlecht oder Alter oder wie auch immer. Guter Punkt. Ich sehe das aber gerade im Handball. Mhm. Dort haben wir einen Präsidenten, der jetzt seit 25 Jahren im Amt ist bei der IHF, das ist der Handball-Weltverband. Mhm. Hassan Mustafa ist jetzt mittlerweile über 80 Jahre alt.
Der ist schon so alt.
Ja. Der ist schon so alt. Ja. Und auch körperlich nicht mehr in der allerbesten Verfassung. Wer mal hören will, was der Gegenkandidat sagt, der kann gerne mal in meinen Handball-Podcast Kreisab reinhören, denn da habe ich in dieser Woche Gerd Butzek zu Gast. Das ist tatsächlich auch ein Deutscher, der kandidiert dann Ende Dezember in Kairo beim IHF-Weltkongress. Aber Hassan Mustafa, wenn man ihn auch öffentlich sieht, ist, glaube ich, nicht mehr der richtige Mann für diesen Posten. Und ich glaube, es schützt auch den Menschen selbst, der in einem Amt ist. Und es schützt natürlich auf gewisse Art und Weise auch den Verein. Es sorgt gleichzeitig auch dafür, dass in, ich sage mal, steter Unregelmäßigkeit ein Wechsel stattfindet. Und ich sehe, du nickst auch regelmäßig. Ja. Also du bist auch Befürworter dieser Altersgrenze.
Spannend, ich habe das jetzt überhaupt nicht als groß. Aber es ist einer der Punkte, die ein Antrag von dir, Kiesling, die eingebracht oder die auch zur Abstimmung gestellt werden. Es soll quasi eine Altersgrenze geben. Mitglieder im Vorstand und im Wirtschaftsrat, die da neu berufen, / gewählt werden, dürfen am Tag der Wahl noch nicht das 75. Lebensjahr verendet haben. Und ganz grundsätzlich, man muss ja ganz kurz sagen, der neue Vorstand, wenn er denn, oder das neue Präsidium, wenn es denn so gewählt wird, das ist natürlich eine echte Verjüngungskur, die auch da dann einhergeht. Ne? Also mit Jakob und Daniel, das sind zwei Menschen, die 50 noch längst nicht überschritten haben. Da haben wir schon mal eine deutliche Verjüngung, auch an auf der Ebene wäre das also vielleicht nicht schlecht, wenn die gewählt werden würden.
Aki Watzke ist Jahrgang 59. Ja, also jetzt kann sich jeder selber ausrechnen, sollte dieser Antrag durchgehen, wie oft er zum Präsidenten gewählt werden kann. Und ja, generell, jetzt unabhängig von Aki Watzke, finde ich, ist das eine durchaus sinnvolle Maßnahme. Wir müssen jetzt, Clemens, durch diese Hörerfragen ein bisschen schneller durchgehen, als das jetzt gerade funktioniert hat mit diesem Thema. Aber ich fand es unglaublich wichtig, dass wir da jetzt auch nicht durchgeflogen sind, sondern dass wir uns ein bisschen länger, so ist es natürlich richtig, damit auseinandergesetzt haben. Und ja, das mag ein eher trockenes Thema sein. Ich glaube aber, dass das viele Leute wirklich massiv interessiert, auch meine Meinung zu bekommen dazu. Und wir sind natürlich jetzt hier bei den Hörerfragen auch manchmal ein bisschen lustiger unterwegs. Wir fangen mal an mit einem Entweder-Oder, das nicht immer ganz ernst gemeint ist hier in der Sendung. Entweder-Oder ist natürlich für dich die absolute Hölle, ich weiß das. Absolut. Ja, ich versuche dich da aber ein bisschen durchzumanövrieren. Wir fangen an mit Weißbier oder Pilz?
Pilz.
Schokolade oder Chips?
Chips.
Frikadelle oder Bratwurst?
Bratwurst.
Cola oder Fanta?
Cola.
Und ich weiß nicht, was dieser Seitenhieb soll, die Frisur von Sascha Staat oder die einer Lego-Figur. Also,
oh Gott, beim Thema Figuren Frisuren muss ich aber, also da darf ich überhaupt nicht mitreden. Keine Ahnung, ist mir egal. Du hast Haare, ich habe keine Haare mehr.
Das ja, ist, ja, ich habe ein bisschen Glück gehabt. Viele denken, es ist ein Toupet, ja, aber ja. Ist es nicht. Ich bin da mit Glück gesegnet, was das angeht. Es gibt noch ein weiteres kurzes Entweder-Oder. Die Fragen, die vorher kamen, die habe ich ja schon an der einen oder anderen Stelle mal beantwortet. Hier wird gefragt, Gyros oder Bifteki? Was möchtest du, Gyros oder Bifteki?
Immer Gyros.
Ja, denke ich auch.
Sorbas, Dortmund, immer Gyros.
Ja, Sorbas oder Filia wird hier gefragt. Das ist ja für mich eine Fangfrage. Also das ist eigentlich eine Provokation. Ich weiß auch nicht, was das soll. Dirk oder Cedric, das ist für mich sehr, sehr schwer zu beantworten. Das sind natürlich zwei Kollegen, mit denen ich viele Jahre zusammengearbeitet habe, die ich beide sehr mag. Sportschau oder Sportstudio? Ja, also ich glaube, die Sportschau, die guckt man ja eigentlich gar nicht mehr. Ich zumindest nicht, weil dann bin ich ja oft auch im Stadion oder beim Handball. Deswegen bin ich eigentlich schon Befürworter des Sportstudios, weil da ja auch ein bisschen in die Tiefe gegangen wird mit einem Interviewgast.
Willst du eine Meinung von mir dazu? Ich guck beides nicht. Kann ich da wenig zu sagen. Also Sportschau aus genau dem Grund, den du genannt hast. Sportstudio, also man jetzt, ja, muss man kurz Abzweigung nehmen. Ich bin ein Riesensportfan, grundsätzlich. Und Samstagabend ist American Football Zeit im College. Das heißt, bevor ich irgendwie um 23 Uhr Sportstudio gucke, gucke ich um 23 Uhr Michigan State gegen Indiana. So, also das ist das, was ich vorhin schon mal meinte. Fußball ist als Fan toll, aber es ist nicht mein Sport Nummer 1A. So. Und entsprechend, da es im Sportstudio selten um was anderes geht, als auch wenn der Name was anderes verheißt, als um Fußball, ist das wirklich, also manchmal, wenn ein Interviewgast da ist, dann gucke ich mir das im Nachgang nochmal an oder so. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht mein, wäre jetzt nicht meine Samstagabendbeschäftigung.
Es gab mal eine Phase, das ist so 3 Jahre her, da waren häufig mal Trainer zu Gast. Ich meine, die können natürlich auch oft sehr, sehr gut reden, weil sie ja immer von der Gruppe sprechen müssen. Und die wurden kurz danach gefühlt alle entlassen. Ja. Also, man hat die eingeladen und dann haben die da gesessen, haben erzählt und dann dachte ich, ja, total interessant, was der erzählt hat. Und dann war ein paar Monate später aber weg. Aber gut, so kommt das manchmal. Du bist, jetzt muss ich aufpassen, ne? Du bist entweder Fan, das habe ich nämlich bei X gesehen, entweder bist du Fan der Detroit Lions oder der Green Bay Packers.
Oh ja, auf jeden Fall Lions.
Ja, okay, ja. Alles klar. Da spielt ja ein Deutscher tatsächlich. Ja.
Ja.
Ja. Ich verwechsel die, aber es sind Brüder.
Es sind, ja, Amon Ra spielt für Detroit und sein Bruder Ezekiel hat mal für Green Bay gespielt. Aber ich glaube, weiß gar nicht, ob der momentan noch. Also es gibt einen. Also Amon Ra ist sehr gut, genau. So,
ja. Ja, der ist wirklich richtig gut, tatsächlich. Gehört damit zu den Besten auf seiner Position in der ganzen Liga. Jürgen oder Florian? Ja, weil Jürgen so oft neben mir saß, entscheide ich mich dafür Jürgen. Und Raab oder Puffpuff? Ich bin natürlich Generation Raab. Ja, ist ja klar. Also ich kenne ihn noch von Vivasion. Ich weiß nicht, ob du ihn noch von Vivasion kennst. Und deswegen nehme ich Stefan Raab. Was nimmst du da?
Ich gestehe, ich wollte gerade hier meine Tastatur Puffpuff eingeben. Was ist das?
Sebastian Puffpuff ist der aktuelle Moderator von TV Total und ich glaube, er ist auch in anderen Formaten in der Heute-Show im ZDF ist er regelmäßig.
Dann Raab. Also ohne, dass ich jetzt irgendwie Stefan Raab Ultra wäre, aber so Raab fand ich schon eine Zeit lang echt ziemlich gut und lustig. Die neuen TV Total habe ich mitbekommen, dass es das wieder gibt, aber ey, lineares Fernsehen und so ist auch echt wird nicht geguckt und oder gucke ich echt so gut wie nie und entsprechend dann Raab.
Jetzt müssen wir schneller werden, Clemens. Schaffst du das?
Ja, Horror.
Ja, ich hoffe. Und zwar möchten die Hörer gerne wissen, ist Silva eine Alternative für den doch im Moment formschwachen Girassi?
Ey, guter Punkt, habe ich mich auch gefragt. Und man muss ja sagen, Silva, ich war maximal skeptisch, aber wir müssen schnell sein, ne?
Ja.
Ich sage jetzt mal ja, weil momentan kann ich Girassi nicht ertragen.
Ah, okay, das ist eine relativ deutliche Aussage. Wir kommen noch mal kurz zur Mitgliederversammlung. Da ist die Frage, spielt Svenja Schlenker, die Vorsitzende der Frauenfußballabteilung, bei der MV irgendeine Rolle? Ich glaube nicht.
Nein.
Ja, das ist
also die spielt eine Rolle mit ziemlicher Sicherheit, aber in der KGA und nicht im e.V.
Ja, das ist wohl richtig. Wir hoffen natürlich, dass die Frauenfußballerinnen jetzt komplett durchstarten. Gab ja zuletzt ein paar Ergebnisse, die nicht so gut waren. Hat der BVB respektive das Umfeld, und zu dem können wir uns ja zählen, glaube ich, wir beide,
das Mainz-Trauma mittlerweile verarbeitet? Ah, du lachst schon.
Ja, ich kenne ja den Fragesteller ganz gut. Ich habe ihm schon geantwortet. Was ist das, Mainz? Das gibt es nicht. Also, ich kann es nur für mich beantworten, auf gar keinen Fall. Ich kann das bis heute, dieses Spiel, habe ich mir nie wieder angeguckt. Ich kann darüber kaum sprechen. Es war definitiv und ohne irgendeine Einschränkung der schlimmste Tag in meinem BVB-Dasein. BVB-Fan-Dasein. So.
Hier ist nochmal eine sehr offensive Frage. Kann Hans-Joachim Watzke als Präsident vom FC Rheinmetall noch irgendwie verhindert werden?
Nein.
Das ist eigentlich ausgeschlossen.
Also der wird Präsident.
Wie sehen wir die Chancen im weiteren Verlauf der Champions League? Wir haben ja jetzt ein Auswärtsspiel bei Manchester City. Wir haben zwei Heimspiele gegen Villarreal
und Bodo Glimt.
Bodo Glimt, die man gewinnen sollte als Borussia Dortmund. Dadurch, dass wir jetzt aber schon vier Auswärtspunkte haben, bin ich eigentlich für den weiteren Verlauf der Champions League relativ optimistisch. Direkt unter die ersten acht zu kommen, hängt natürlich auch immer von anderen Mannschaften ab, gegen die man nicht spielt. Das heißt, man hat teilweise ja nur indirekt Einfluss. Wir spielen auch noch bei Tottenham, wir spielen noch gegen Inter. Das ist alles keine Laufkundschaft, wenn man jetzt sieht, wie Inter in dieser Woche gespielt hat. Was denkst du?
Ja.
Wie stehen die Chancen?
Ich ärgere mich so sehr über diese zwei Punkte, die wir in Turin liegen lassen.
Ja, ich weiß.
Das ist echt. Weil ja, also ich glaube, das wird wieder so wie letztes Jahr. Das wird so Platz 8, Platz 9. Das hängt echt stark davon ab, wie wir uns. Und wir reden ja über einen echt noch langen Zeitraum, ne? Wir reden über einen Zeitraum bis Januar. Wer weiß, wo wir da personell auch stehen, irgendwie, wenn diese ganzen Wochen jetzt vorüber sind. Also ich sehe uns nicht in den Top 8, muss ich leider sagen. So, wenn ich jetzt gerade gucke, wer so hinter uns steht, Liverpool, Chelsea, gut, das spielen auch teilweise heute noch, aber Barcelona auch weniger Punkte. Nee, also ich glaube, das reicht nicht für Top 8. Weil, nochmal, in Manchester holst du nichts, wenn alles normal läuft. Gegen Inter musst du, gegen Inter ist momentan richtig schwierig zu spielen. Und selbst Villarreal und, ey, vergiss mir die Norweger nicht, die Bodø Glimt, das ist keine schlechte Mannschaft. Und gegen die musst du erstmal, die haben, oh Gott, jetzt bin ich schlecht vorbereitet in der Nähpunkt, aber die haben irgendwo auch schon mal mich aufhorchen lassen in dieser Champions-League-Saison, weil sie einen Punkt unerwartet geholt haben. Also will sagen, du musst erstmal diese Punkte überhaupt holen, um da weiterzukommen. Und ich glaube, wenn wir am Ende so quasi Heimrecht im Rückspiel in der K.O.-Runde haben, dann ist es vernünftig gelaufen, so würde ich es mal sagen.
Ja, finde ich auch. Also
Tottenham war es übrigens. Gegen Tottenham haben sie das
2-2, glaube ich, gespielt, ja, am ersten Spieltag. Also sie waren auch im vergangenen Jahr im Halbfinale der Europa League. Also das ist keine Laufkundschaft, aber zumindest spielt man gegen die zu Hause. Was haben wir denn hier noch? Muss ich mal kurz draufschauen. Da gibt es natürlich noch Stimmen zu Niko Kovac und dem Fußball. Es gibt auch viele Leute, die nicht zufrieden sind mit der Weiterentwicklung, die aus meiner Sicht aktuell da ein bisschen überkritisch sind.
Ich glaube, es gibt immer noch wirklich einen ganz, ganz großen Teil, gerade dieses Internets, die einer BVB-Zeit hinterherhängen, von der wir vielleicht einsehen müssen, dass wir sie so schnell nicht wiederbekommen. Also diese Art von Hurra-Fußball, wie wir sie mal gespielt haben, ja, dafür ist der Kader auch eigentlich einfach nicht ausgelegt. Ne? Also ist ja nicht so, dass wir da die Lewandowskis und Götzes und so rumlaufen haben. Ja, auch ich bin frustriert über Julian Brandt in den meisten Zeiten. Und auch ich würde mir manchmal etwas mehr spielerische Klasse und noch mehr spielerische Elemente wünschen. Aber ich finde schon, dass Niko Kovac es geschafft hat, dieser Mannschaft eine klare Identität zu geben, die weit darüber hinausgeht, über das, was Edin Terzic oder auch Nuri Sahin versucht haben, spielen zu lassen. In Klammern, wo es dann auch häufig genug einfach überhaupt nicht geklappt hat. So, also deswegen, nee, ich bin da eigentlich zufrieden. Es ist schwierig, aber ich bin auf jeden Fall mal nicht unzufrieden. So, ich sehe und ich würde Niko Kovac attestieren, dass er aus dem, was in diesem Kader drinsteckt, ziemlich viel rausholt. Noch nicht das Limit und nochmal, ich habe ein paar Beispiele auch vorhin schon mal aufgeführt. Es gibt immer wieder Phasen in Spielen, oder auch ganze Spiele ab und zu mal, wo du denkst, ey, das kann es echt nicht sein. So, das kann nicht Borussia Dortmund sein. Und dann gibt es echt viele Phasen und ganze Spiele, wo du denkst, ey, geil, das war richtig Spaß. Das ist ein richtig, ist richtig guter Fußball schon. Und deswegen bin fasziniert davon, dass Niko Kovac derjenige ist, der das geschafft hat. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass ihm das auch weiter gelingt. Also, dass wir da eine Weiterentwicklung auch noch erleben.
Das hoffe ich auch. Er hat ja jetzt auch den fast kompletten Kader zur Verfügung. Es gibt ja auch Nachfragen zu Julien Duranville. Da können wir natürlich jetzt nicht so ins Detail gehen. Aber das wäre natürlich schön, wenn der irgendwann wieder zur Verfügung steht. Auch bei Emre Can gibt es ja große Fragezeichen. Was ist da eigentlich genau los? Aber auch da wissen wir im Prinzip nicht so wirklich was. Ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen durchgehen. Hier ist eine interessante Meinung. Die Medien stilisieren, meine Güte, das ist aber auch ein beschissenes Wort. Die Medien machen aus Nico Schlotterbeck zu sehr einen Spieler oder pushen ihn zu sehr in eine Rolle des Tacheles redenden Hummels-Nachfolgers. Für mich ist er am Mikro kein Mats Hummels und auch kein Thomas Müller. Und ich habe bis heute von ihm schon schlimmere Patzer gesehen als von Mats Hummels in seiner ganzen Karriere. Ich finde, dass Nico Schlotterbeck ein sehr talentierter Fußballer ist, der Borussia Dortmund sehr gut tut. Wir haben da vergangene Woche schon drüber gesprochen, als Sebastian Hellmann hier zu Gast war. Es gibt da natürlich Leute, auch in meinem persönlichen Umfeld, ja, schöne Grüße, die immer so ein bisschen piesacken wollen. Der geht eh zu den Bayern, der geht eh zu den Bayern. Ja, dann soll er halt, wenn er gehen will. Pech gehabt, ja. Aber wenn, dann erstens nochmal ordentlich kassieren, das wäre die eine Alternative. Zweite ist, ich habe das auch in der vergangenen Woche schon gesagt. Vereinslegende zu werden bei Bayern München ist für Nico Schlotterbeck nicht mehr möglich. Vereinslegende zu werden bei Borussia Dortmund, das kann er noch schaffen. Wofür entscheidet man sich dann?
Ja, weiß ich nicht. Ich gestehe auch an dem Punkt, bin ich unglaublich abgestumpft. Es ist mir, ich sage das mal auf gut Deutsch, scheißegal. Ich finde Nico Schlotterbeck einen sympathischen Kerl. Ich finde den überdurchschnittlich guten Innenverteidiger, er ist definitiv gerade auch am Ball wahrscheinlich unser bester Innenverteidiger. Ich finde ihn im öffentlichen Auftreten angenehm, auch manchmal angenehmer als Mats Hummels. Er hat definitiv das Potenzial, in Klammern aktuell ist er es sicherlich auch schon, das Gesicht dieser Mannschaft zu sein in Richtung Fans, in Richtung Außendarstellung. So. Und es wäre schade, wenn das verloren gehen würde. So, wenn das passiert, wenn er sich da anders entscheidet, dann kommt jemand anders. So, also das ist ein Geschäft. Es ist diese, wir als Fans sind die, die Emotionen da reinbringen. So, aber von Spielerseite aus, von Vereinsseite aus, ist ein Geschäft.
Hier kommt noch eine Nachfrage, ob diese Multifunktionshalle kommt, ob auf Phoenix West oder wo auch immer, die Handballerinnen hätten es verdient. Und ich bin natürlich der Erste, der das gut findet, wenn diese Halle endlich kommt. Ja. Es gab ja zuletzt eine Besichtigung im alten Schalthaus auf Phoenix West. Ich glaube, dass man da eine Halle schaffen könnte, die so viel Charme hat wie kaum eine andere Handballhalle in ganz Europa. Und ich bin schon in sehr, sehr vielen gewesen, also irgendwas im dreistelligen Bereich. Deswegen würde ich mal behaupten, kenne ich mich da ein bisschen aus. Aber das wäre natürlich toll, wenn das passiert. Und das wäre ja auch etwas, womit Aki Watzke zeigen könnte, wie wichtig ihm der e.V. ist.
Absolut. Ja.
Ja, da sind wir uns einig. Da brauchen wir gar nicht in die Tiefe gehen.
Nee, das ist ja auch was auf den, wenn du... Also, wenn man sich so ein bisschen umhört, das ist ja auch eines der Themen, ne? Für die anstehende Amtszeit, dieses Hallenthema der Handballerinnen endlich zu lösen. So, das hat Luno schon vorangetrieben und versucht zu lösen. Und ja, das ist, wie du richtig sagst. Also, das ist so ein, wenn er das schafft, dann wäre das so eines dieser Aushängeschildprojekte, die sich Watzke auf die Fahne schreiben könnte.
Und deswegen? Das ist zumindest meine Meinung, bin ich, was das angeht, einigermaßen positiv gestimmt. Denn es wäre ein Vorzeigprojekt, das man irgendwie auch
für andere Abteilungen ja noch nutzen könnte. Das muss ja auch nicht nur Handball da drin gespielt werden. Also da gibt es durchaus viele Möglichkeiten. Mal sehen, was da passiert. Das ist natürlich nicht das Allergünstigste, aber es gab ja zuletzt hier in Dortmund auch da einige Meldungen zu. Wir sind in der Nachspielzeit, Clemens. Ja. Und in der Nachspielzeit habe ich aber trotzdem noch 2, 3 Fragen. Es liegt natürlich an dir alleine, wie lang die Nachspielzeit ist. Ja. Ich kann die Fragen mal kurz vorlesen. Und zwar, wo war sie denn? Ah, jetzt finde ich sie natürlich nicht. Das ist der absolute Klassiker, ja. Aber, ach so. Welche Eisen sollte man Karim Adeyemi empfehlen, damit seine Schlittenfahrten in den Stadien ein Ende haben?
Ja.
Also, was ist denn da eigentlich los bei
dir? Ja, fühle ich. Habe ich mich ehrlicherweise auch gefragt, gerade nach der Szene in München. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Kann man bei den Eisadlern nachfragen, was die so im Schrank noch haben. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, ob er mit Schlittschuhen so schnell wäre. Du, keine Ahnung. Also, aber es ist wirklich auffällig. Er legt sich echt. Vielleicht sind Fußballschuhe für einen Spieler mit dem Tempo irgendwie nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Frage noch zu Svensson. Der braucht mal eine Pause. Wenn sie bei Ihnen mal auf links, also mal zumindest ein Spiel zwischendurch, weil sonst ist er irgendwann platt. Also man kann ja dann jetzt, wenn die Innenverteidiger wieder fit sind, wenn sie Baini mal auf die linke Seite stellen, damit Svensson eine Pause bekommt. So würde ich das zumindest handhaben. Ich denke, das wird auch irgendwann passieren.
Ja, würde ich auch sehen. Oder ihm halt, wir haben ihn gerade erwähnt, ne, wenn er seine Verteidigungsarbeit weiter so macht, wie er das jetzt in jüngerer Vergangenheit, dann kannst du halt auch mal Adeyemi auf die Position stellen, theoretisch. Ne? Und irgendwie mit einer Doppelspitze oder mit einer doppelhängenden Spitze Silva und Bayer oder sowas rangehen. Also das ist dann natürlich eine sehr offensive Herangehensweise, aber keine Ahnung, wir spielen jetzt in nächster Zeit halt nicht nur gegen Manchester City, sondern durchaus auch gegen Gegner, die man offensiv versuchen sollte zu dominieren. Also würde ich auf jeden Fall, hätte ich jetzt nichts gegen, das mal ausprobiert zu sehen, so, lass mich mal so sagen. Aber ja, ich bin Svensson im Übrigen bester Mann. Also das ist so einer von denen. Um die würde es mir richtig wehtun, wenn die gehen würden. Ich finde, der verkörpert so all das, was ich vom Borussia Dortmund sehen will. Und hat keine 30 Millionen Euro Ablöse gekostet. Geiler Typ.
Und der ist noch nicht mal ein Jahr hier. Das ist ja das Allergeilste. Der ist noch nicht ein Jahr hier und ist bei den Fans auch echt hoch im Kurs. Ja. Hier wird gefragt bzw. Unverständnis geäußert. Ich verstehe die grundsätzliche Einstellung, nicht jubeln gegen den Ex-Verein nicht. Niemand hat davon irgendetwas. Die Spieler des BVB jubeln doch auch, wenn sie ein Tor erzielen und halten nicht aus Respekt vor Moukoko inne. Gut, da weiß ich jetzt nicht, ob der Vergleich dann richtig ist.
Bildergedankengang, ja.
Ich finde es teilweise auch ein bisschen übertrieben. Er spielt ja jetzt nicht mehr für Borussia Dortmund und dass sein Herz für den BVB schlägt, hat man ja auch gestern gesehen im Interview nach dem Spiel. Also da hat er sich auch nochmal sehr, sehr respektvoll geäußert. Aber mein Gott, wenn er jetzt in der Nachspielzeit, in der wir uns ja gerade auch befinden, das Siegtor macht, dann muss er doch jubeln dürfen. Ich bitte dich.
Ich glaube, niemand. Also, weißt du, es gibt ein Ausmaß, oder es gibt so eine Spannweite. Es gibt Jürgen Klopp, der sich damals nach diesem Liverpool-Spiel vor den Block stellt, als Trainer des FC Liverpool, vor den Gästeblock stellt und so Empathie versucht darzustellen. Das willst du in dem Moment nicht sehen. Aber der soll sich verpissen. So, und dann gäbe es Moukoko, wenn er halt irgendwie ein Tor gegen Borussia Dortmund macht. Weißt du, was ich meine? So diese Spannweite, Jürgen Klopp, Moukoko. Ich glaube, kein BVB-Fan wäre dem in irgendeiner Art und Weise böse gewesen. Noch dazu in so einem Spiel, wenn er ein Tor gemacht hätte und gejubelt hätte oder wenn er sich da irgendwie bei dem Ausgleichstor mitfreut. Also, der Junge möge es mir nicht übel nehmen, aber so wichtig war er, so bedeutsam, so emotional berührend war er dann halt irgendwie zumindest für uns Fans nicht. Wiederum, ich noch hinzu, es ist komplett seine Entscheidung, ne? Also wenn er das Bedürfnis hat, das so zu handhaben, weil ihm Borussia Dortmund so viel verbindet, weil er, keine Ahnung, sich als BVB-Fan definiert oder so, ich weiß es nicht, dann soll er das doch tun. Also das ist mir nicht wahnsinnig egal.
Letzte Frage, Clemens. Ja, und das ist eine, da bin ich sehr gespannt, wie du sie beantworten wirst. Wird diese Schlagzahl an hochkarätigen Gästen im Podcast auf Dauer irgendwie zu halten sein?
Auf jeden Fall.
Ja. Wir fallen natürlich jetzt mit Episode 3 ab, weil ich noch keinen Gast habe. Aber für Episode 4, habe ich schon einen Gast. Wir sind am Ende angelangt. Nochmal vielen, vielen Dank, Clemens, dass du dir so ausführlich Zeit genommen hast, dass du mit mir auch auf ein Thema geschaut hast, was ja kontrovers ist, was komplex ist. Und ich hoffe, wir konnten den Leuten da draußen ein bisschen erklären, was wichtig ist, was da passieren wird am 23. November, wie Borussia Dortmund dann in Zukunft auch mit dem Präsidenten Hans-Joachim Watzke aufgestellt sein wird. Denn dass er der Präsident wird, daran gibt es ja eigentlich gar keine Zweifel. Und das war mal ein bisschen anderes Thema. Wir sprechen hier in 2 Wochen zum Beispiel dann mal ausführlicher über das Thema Taktik, Weiterentwicklung unter Niko Kovac. Warum lässt er wie spielen? Welche Spieler sind im Fokus? Da sprechen wir unter anderem auch über die taktischen Rollen einzelner Akteure. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ich versuche das dann mit meinem Gast dann auch nicht allzu trocken zu machen, sondern so, dass ihr auch alle da ein bisschen was versteht. Also auch ich verstehe da teilweise nicht, was darüber gesprochen wird, aber gucken wir mal. Ich bin mir relativ sicher, dass das interessant wird. Kommende Woche sind wir wieder am Mittwoch auf Sendung, weil am Dienstagabend ja das Pokalspiel in Frankfurt ansteht. Noch eine allerletzte Frage. Du wirst bei der Mitgliederversammlung aber vor Ort sein, ne? Also davon gehe ich natürlich aus.
Ich werde bei der Mitgliederversammlung in Detroit sein und von hier von dir vorhin erwähnten Amon-Ra St. Brown spielen sehen. Aber hey, ein Hoch auf die hybride Mitgliederversammlung. Ich werde versuchen, das ist dann ja US-Zeit, irgendwie wahrscheinlich so, also ja, zum Frühstück, sage ich mal, wenn die.
Ja, aber frühes Frühstück.
So, genau, dass ich mich da einlogge. Also deswegen, ich finde es zwar nicht super, dass es sie gibt, aber ich werde sie nutzen, die hybride Möglichkeit teilzunehmen, ja.
Sehr gut. Und wer nicht kommen kann und Mitglied ist, der sollte das auch tun. Da kann man seine Stimme abgeben. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ihr habt die Informationen wahrscheinlich schon längst im Briefkasten gehabt. Und nochmal der Hinweis, folgt uns auf den sozialen Kanälen. Schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de. Macht Werbung im positiven Sinne, also seid laut, erzählt anderen davon, leitet die Instagram-Sachen weiter, abonniert den YouTube-Kanal und so weiter und so fort. In den nächsten Wochen und Monaten soll hier noch eine Menge passieren. Es gibt ganz, ganz viele tolle Ideen von den Leuten, die hier sich auch schon beteiligt haben. Und ich möchte mich nochmal bedanken, alle, die irgendwie mitgewirkt haben. Da gibt es demnächst auch nochmal ein kleines Danke-Video, denn ich finde, das ist selbstverständlich, dass man auch nochmal Danke sagt. Da bin ich bislang einfach noch nicht zugekommen, weil so viel los ist. Nochmal vielen herzlichen Dank an dich, Clemens. Und ich, weil die Frage auch kam, werde bei der Mitgliederversammlung vor Ort sein. Das sind ja für mich nur 5 Minuten zu Fuß, also mache ich das auf jeden Fall. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Ciao.